mein Club der Zukunft wäre im Idealfall ein diskriminierungsfreier Raum, zu dem alle Menschen Zugang finden können, unabhängig von Sexualität, Gender, Herkunft, gesellschaftlichem Status etc. Und das sollte auch gesetzlich geregelt sein.
Alltagsflucht, Inspiration, Rausch, Bass, Schweiß, Ekstase, Tanzfläche. Das sind meistens so die ersten Schlagwörter, die abgefeuert werden, wenn Menschen, zumindest aus unserem Alterssegment, begeistert erzählen von ihren Festivalwochenenden, vom Konzert ihrer Lieblingsband, von der zurückliegenden Clubnacht. Googelt man eben diese Schlagwörter, dann ergibt sich ein alarmierendes Bild. Wegen Ausbau der A100, diesen 5 Clubs, droht der Abriss zwischen hohen Ticketpreisen und Clubsterben. Wie geht es der Konzertbranche? Meld-Festival eingestellt, warum viele Festivals in der Krise stecken. Protestaktionen in Leipzig, 40 Kreuze für geschlossene Clubs und Kulturorte aufgestellt. Die allgemeine Stimmung war definitiv schon mal besser. Trotz der wachsenden wirtschaftlichen Strahlkraft unserer Branche und obwohl der Teilbereich Musikveranstaltungen im Jahr 2023 mit 38% das größte Gewicht an der Bruttowertschöpfung der deutschen Musikwirtschaft darstellte, stehen Live-Musik und Clubkultur in ganz Deutschland derzeit unter großem Existenzdruck. In Metropolen, aber auch im ländlichen Raum droht, während Mary Spenders Video How Much Money I Lost on Tour viral geht, die Schließung unabhängiger Kulturorte. Für NewcomerInnen wird es schwieriger, Bühnenerfahrungen zu sammeln. Eine neue Generation an ClubgängerInnen wächst indes nur sehr zögerlich heran.
Das ist doch mal so eine richtig schön typische Alex Babian Anmoderation. Da ist die Laune direkt wieder so richtig im Keller. Die gute Nachricht ist, es gibt Wege aus der Krise und wirklich etliche innovative Konzepte, die uns schon heute Perspektiven auf die Live-Musik und Clubkultur der Zukunft ermöglichen. Es geht hier heute also nicht nur um den Status quo, sondern auch um organisatorische, kreative, politische und juristische Handlungsspielräume der Veranstaltungslandschaft. Ihr hört die 9. Episode von Reeperbahn Festival Deep Dive, dem Podcast aus der Musikbranche für die Musikbranche. Mein Name ist Lina Burghausen und mir gegenüber sitzt einmal mehr der wunderbare Alex Babian.
Hi, herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Tatsächlich sitzen Lina und ich hier diesmal nicht alleine im Studio von German Wahnsinn. Wir haben hohen Besuch da von einer Kulturmanagerin, Awareness-Expertin, Strategieberaterin. Sie arbeitet im Hamburger Südpol und ist Teil des Vorstands vom Clubkombinat Hamburg e.V. Schön, dass du am Start bist, Anna Lafrenz.
Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf.
Hi. Genau, im Laufe dieser Episode werden auch noch weitere Leute, weiteres Fachpersonal zu Wort kommen. Lea Bohlmann von der Eventplattform Rausgegangen, Kai Shanghai vom Hotel Shanghai in Essen, der Rapper Frustra von der Berliner Konzertreihe Unreleased, Anna Bleich von der Bundesstiftung Live-Kultur und Dominik Gialö, der Gründer der queer-feministischen Partyreihe Barry's. Unsere zentralen Quellen haben wir wie immer unten in den Shownotes verlinkt. Ja, wir zeichnen diese Folge am 8. Mai 2025 auf. Viel Spaß.
Ja, das dramatische Bild vom Clubsterben war in den Medien zuletzt nicht ohne Grund sehr präsent. Diverse Zahlen belegen sehr deutlich, dass seit geraumer Zeit deutlich mehr Venues schließen als neu eröffnen. Laut Bayerischem Rundfunk gab es 2007 bundesweit 2083 Clubs und 2022 nur noch 1037, also weniger als die Hälfte. Der Bundesverband der Musikspielstätten, besser bekannt als LiveCom, also Live-Musik-Kommission, stellt fest, dass die Clubgründungen in Deutschland seit 2021 zurückgegangen seien. In Großbritannien ergibt sich da ein ganz ähnliches Bild. In den letzten 5 Jahren wurden dort rund 400 und damit mehr als ein Drittel aller Clubs geschlossen. Eine ebenso beunruhigende Zahl. Für den Sommer 2024 wurden in UK 60 Musikfestivals abgesagt, verschoben oder für immer eingestellt.
Mhm. Ja, im November 24 hat die LiveCom im Zuge einer Erhebung, an der 121 Venues teilnahmen, weitere bedrückende Zahlen aus der deutschen Nachtkulturlandschaft vorgelegt. Viele Befragte blickten besorgt auf das anstehende Kalenderjahr 25. 43% der teilnehmenden Clubs gingen davon aus, dass sich ihre wirtschaftliche Situation in 2025 verschlechtern wird. 16% dachten sogar aktiv darüber nach, ihren Betrieb in den nächsten 12 Monaten, also quasi bis Januar 26, einzustellen. 62% der Befragten gaben an, ihre Programmplanungen aufgrund der prekären wirtschaftlichen Situation anpassen zu müssen und dadurch weniger NachwuchskünstlerInnen eine Bühne bieten zu können als vorher.
Ja, um vielleicht den Aspekt kurz einzuordnen. NewcomerInnen-Shows sind natürlich in der Regel, ja, schlechter besucht als die Konzerte von etablierten großen Acts. Und deshalb sind die natürlich nur in einer Mischkalkulation mit finanziell erfolgreicheren Events denkbar. Trotzdem sind sie wichtig, weil sie eben den berühmten Circle of Life der Branche erhalten. NewcomerInnen sammeln in kleinen Läden erste Bühnenerfahrungen und einige von ihnen werden früher oder später eben die Stars, die dann die großen Läden ausverkaufen in Zukunft und die der Branche neue Gewinne bescheren, die also die Maschinerie am Leben halten.
Genau, und dieser Kreislauf darf nicht ins Stocken geraten, vor allem eben nicht über mehrere Saisons hinweg. Anna, wie sieht's denn hier aktuell in Hamburg aus um den besagten Circle of Life? Ist es für Upcoming Artists auch in deiner Wahrnehmung irgendwie schwieriger geworden, Auftrittschancen zu kriegen?
Ja, also ihr habt das schon gerade sehr gut dargestellt, diesen Circle of Life, unser Ökosystem Live-Musik, was sich einfach gegenseitig bedingt und abhängig ist, was aber eben dysfunktional ist, weil diese Mischkalkulation, die du erwähnt hast, die funktioniert nicht mehr so. Es ist insgesamt zu wenig Substanz, quasi zu wenig finanzielle Ressource generell in den kleineren Bühnen, um da eben, ja, das wirklich zu ermöglichen. Und ich würde nicht unbedingt sagen, dass es sehr viel schwerer geworden ist. Es war schon immer relativ schwierig. Und ja, es gibt eben kleine Bühnen, die jetzt noch weniger Geld haben, viele auch schließen. Ihr habt es auch genannt, die ganzen, also ne, diese Zahlen aus UK, die sind echt erschreckend so. Mhm. Ja, es ist generell immer schwieriger und auch als Künstlerin Geld zu verdienen, das kommt ja dann auch noch dazu. Ne? Du hast erstmal keine Chance, irgendwo aufzutreten, um bekannt zu werden und danach durch Streaming und Co. Hast du halt nicht mal irgendwie wirklich eine realistische Möglichkeit, dein Leben damit zu finanzieren. Das ist doch echt scheiße.
Ja, genau. Also wir sprechen dann immer über NewcomerInnen, irgendwie, die keine Bühnen bekommen. Letztendlich sind es ja selbst die großen Stars unserer Jugend, die zum Teil ihre Touren absagen, weil sich das nicht rentieren würde, weil sich die Clubtour nur rentieren würde, wenn du jeden Abend ausverkauft spielst, was dann jetzt in Zeiten wie diesen wieder unrealistisch ist. Also schon prekäre Zustände.
Ja, und das ist halt auf jeden Fall ja für alle Seiten der Fall. Ne? Es ist für die Artists der Fall, aber es ist ja auch mit Blick auf die Live-Musik- und Clubkulturstätten der Fall. Und das Problem Nummer eins heißt da eigentlich Preisentwicklung. Ne? Also, dass eben die Kosten für Personal, Produktion, Veranstaltungstechnik, die KünstlerInnen-Gagen für die etablierteren KünstlerInnen, weil ja auch deren Produktion so viel teurer geworden sind, da sind die Kosten gestiegen, Sicherheitsmaßnahmen. Dann auf der Festivalseite, Baucontainer, Toilettenwagen, mobile Büros, all das kostet viel mehr Geld als noch vor einigen Jahren. Und da haben sich die Zahlen einfach vervielfacht, die da bezahlt werden müssen. Die Corona-Zeit, da werden wir gleich noch ausführlicher zu sprechen kommen, die Energiekrise, die Inflation, all das hat ja eigentlich so seit 2020 die Lage kontinuierlich zuspitzen lassen. Die VeranstalterInnen vom Hurricane Festival haben da kommuniziert, dass sie von einer Kostensteigerung von ungefähr 45% seit Lockdown-Zeiten ausgehen. Das ist natürlich absurd.
Auf jeden Fall. Und das ist auch nur eins von vielen Beispielen. Erst letzten Monat hat die Livecom, Vorsicht, das ist jetzt eine andere Studie als die ich vorhin erwähnt habe, die aktuelle Lage ihrer Kulturbetriebe abgefragt und 245 Venues kontaktiert. 97% der befragten Clubs und Festivals haben da angegeben, dass ihre Kosten in allen Betriebsbereichen im Vergleich zum Vorjahr enorm gestiegen seien. 81% der Läden sehen sich grundsätzlich vor finanzielle Herausforderungen gestellt. Auf die Frage, wie hoch schätzt ihr aktuell euren betrieblichen Gewinn im Vergleich zu vor einem Jahr ein? antworteten fast 70% der Befragten mit schlechter. Ich habe mich in Vorbereitung auf diese Folge mit Kai Shanghai unterhalten. Er betreibt seit über 20 Jahren das legendäre Hotel Shanghai in Essen, so eine 500er-Venue, die in der Vergangenheit wirklich unzählige namhafte Bands, RapperInnen, DJs beherbergt hat.
Es gibt halt noch so viele Hürden, beziehungsweise es ist gerade echt fast unmöglich, einen Club in dieser Größe hier zu führen. Die Abgaben sind enorm.
Ja, steigende Infrastrukturausgaben, steigende Gewerbemieten, steigende Stromkosten. Das sind ja Kosten, die gerade kleinere Läden mächtig unter Druck setzen, die ja eh oft nur dank ehrenamtlichem Engagement überhaupt am Leben bleiben können. Ich glaube, davon kannst du ein Lied singen, Anna.
Mhm.
Ja, das wiederum wirkt sich dann halt auch wieder auf die Portemonnaies der BesucherInnen von diesen Läden aus, weil das Ausgabeverhalten der Menschen ist ja durch die allgemeine wirtschaftliche Situation aktuell sowieso schon bescheidener. Parallel dazu werden aber Konzerte und Clubnächte immer teurer. Und Menschen mit begrenzten finanziellen Mitteln werden dann zunehmend aus dem Nachtleben ausgeschlossen. Das ist ja ein riesiger Teufelskreis.
Der Konzerteintritt lag letztes Jahr bei uns noch um die 15 bis 20 Euro, auch bewusst, um nicht den Leuten da auch zu viel zuzumuten. Und weil das eigentlich wahrscheinlich auch aufwärmt, aber meine Einstellung ist, dass man den Leuten das auch so günstig wie möglich zur Verfügung stellen sollte. Wir müssen die Sachen einfach teurer anbieten. Wir reden jetzt von 20, 25 Euro. Das ist ja noch immer sehr weit von entfernt von anderen Ticketpreisen und gar nicht mal von den Festivalpreisen zu sprechen, die sich gefühlt vervierfacht haben.
Das ist schon echt krass, ne? Ich meine, wenn ich so an meine goldene Teenagerzeit in den 2000ern zurückdenke, da konnte ich halt für einen Fünfer Eintrittsgeld die komplette Nacht durchtanzen. Und wenn ein Drink im Club irgendwie mehr als 3 Euro gekostet hat, war das absoluter Wucher.
Naja, über Barpreise habe ich mich auch unterhalten mit Kai. Und ja, er meinte, dass im Club zuletzt sehr wenig und dafür vorm Club sehr viel getrunken wurde. Also wir finden uns total in diesem Teufelskreis, den du gerade erwähnt hast. Selbst bei ausverkauften Shows macht die Bar zu wenig Umsatz, um den Laden langfristig am Laufen zu halten, und auf dem Gewerbemietermarkt gegen so groß angelegte Bauvorhaben, irgendwelche Malls konkurrieren zu können.
Wir haben ja auch beim ganzen Personal wahnsinnig prekäre Situationen. Wir sind in einem massiv unterbezahlten Sektor. Wir haben jetzt gerade bei uns eine Stelle ausgeschrieben mit 16 Euro die Stunde. Das ist eine 30-Stunden-Stelle. Denkst du, das kann doch nicht unser Ernst sein, so wenig Geld zu zahlen? Und dann auch noch zu wissen, dass wir in einer Stadt leben, wo die Kosten aber enorm sind. Und ne, wir haben vorhin über Mietpreise gesprochen. So. Also das, was ich da in der Stunde verdiene, das kann ich pro Quadratmeter direkt ausgeben. Das kann ja nicht funktionieren. Ne? Die Leute brauchen 2, 3 Jobs. Also es ist wirklich, es ist das ganze System ist einfach so prekär und so unterfinanziert. Und ja, das ist halt die Frage, weil ich meine, inwiefern ist es denn aber auch die eigene betriebswirtschaftliche Verantwortung? Also, ne, inwiefern kann ich denn auch überhaupt sagen, ja, hallo Staat, hilf mir doch, weil das sind Privatbühnen, das sind Businesses, so, ne?
Total, also auf diesen ganzen Förderungsaspekt und so kommen wir natürlich auch gleich zu sprechen. Ja. Total zentraler Punkt und super zentrale Problematik.
Hey, voll, und ich, ne, was du ansprichst, das sind halt irgendwie Businessmodelle. Und da sind wir dann halt in einem Modus von, ja, das muss halt dann der Markt regeln. Und da ist halt aber die Frage, funktioniert der Markt überhaupt, wenn es um Musik geht?
Ja, ich glaube, wir haben da Antworten, oder?
Ja, voll, genau. Und also sind ja auch schon bei der Gentrifizierungsthematik damit irgendwie angekommen, die ja auch geprägt ist von dem neoliberalen Credo, dass der Markt das wohl alles regeln wird. Immobilienspekulation und stetiger Zuzug haben vielerorts zu Raumknappheit geführt und Musikspielstätten gefährdet. Das Harry Klein in München musste 2023 einem Hotelneubau weichen. Im selben Jahr wurde die Distillery in Leipzig von ihrem jahrelangen Standort verdrängt. Der geplante Ausbau der Berliner Stadtautobahn A100 bedroht etwa 20 Clubs, Kneipen und Kulturräume, darunter das About Blank und die Else. Die nahegelegene Wilde Renate muss Ende 2025 schließen, weil ihr Mietvertrag nicht verlängert wurde. Also gibt's genug Beispiele. Ich befürchte, dass es auch in Hamburg nicht mangelt an derartigen Beispielen. Anna, gib uns doch einen kurzen Einblick.
Ja, Spoiler, ja, wir haben auch Flächenprobleme in Hamburg. Wir haben aber in Hamburg auch ein paar Lösungen, Berlin aber auch. Genau, tatsächlich, wir sind hier ja ganz in der Nähe des noch nicht gebauten Paloma-Viertels. Das waren die Esso-Häuser früher ganz berühmt. Da war das Molotow drin und dann, ich glaube 2013 oder sowas, als dann kurz vor Weihnachten ja geräumt wurde und es hieß, okay, es ist jetzt so gefährlich, ihr müsst alles sofort raus und dann werden die Dinger abgerissen. Und dann wurde, das Molotow wurde erstmal vertrieben und es wurde die große Zusage gemacht, dass man aber ganz schnell da neue Häuser baut und dass das Molotow natürlich auch wieder zurück kann. Jetzt haben wir seit 11 Jahren Brache vor unserer Haustür. Es ist nichts passiert auf dieser Fläche. Es gibt keine Wohnungen und es gibt keine Kulturflächen.
Klassiker auch, ja.
Absolut. Mhm. Das Molotow musste in der Zeit 2-mal umziehen. War gerade aktuell eben wieder vertrieben wegen Hotelbau. Da sind wir bei der anderen Sache, weil die Hotels brauchen wir irgendwie auch, wenn die Gäste kommen. Genau, und da haben wir aber eben auch die freudige Nachricht, dass das Molotow jetzt einen Ort gefunden hat. Das war ehemals das Mondu. Das ist ein Haus, ein Club mit ganz, ganz viel Geschichte. Und da sind schon diverseste große Stars aufgetreten und das Molotow passt da, glaube ich, sehr, sehr gut rein. Da sind wir ganz froh. Wir haben auch noch ein anderes prominentes Beispiel in Hamburg, nämlich die liebe Sternbrücke. Das habt ihr bestimmt auch mitbekommen. Die Sternbrücke ist so zwischen Schanze und Altona, also zwischen Schanze, Altona und St. Pauli sozusagen. Und da hat, ich glaube, ich muss immer wieder zählen, ich glaube, es sind 6, vielleicht waren es auch 7. Aber genau, es waren halt Läden unter dieser S-Bahn-Brücke, oder auch Fernverkehr, genau, unter dieser Brücke, Sternbrücke. Und einfach ein kultureller Hub. Du bist vom Wagenbau ins Fundbüro, in die Astra-Stube, in die Beat-Boutique und so. Und die Deutsche Bahn ist aber der Meinung, dass da jetzt eine sehr, sehr große Monsterbrücke hingebaut werden soll. Und deswegen wird die Sternbrücke abgerissen und die Clubs mussten auch alle schon ausziehen letztes Jahr. Und da gibt es zum Teil jetzt positive Entwicklungen und zum Teil gibt es aber auch weiterhin eine Exilsuche sozusagen. Mhm. Also wir haben jetzt neue Flächen am Hauptbahnhof, an den Deichtor-Kasematten, auch wieder unter den Gleisen. Und da konnten jetzt die ersten Clubs schon einziehen von Probi-Boutique. Und da wird es eben auch noch weitergehen, da wird weiterentwickelt. Und wir haben auch in Altona, da gibt es eben auch nochmal neue Entwicklungen. Der Wagenbau wird da hinten hingehen. Das heißt, wir haben viel Verdrängung, aber Hamburg ist auch wirklich richtig doll bemüht, immer wieder was Neues zu finden. Und eine Sache will ich aber trotzdem noch erzählen, weil was nämlich auch vertrieben wird, ist die MS Stubnitz. Das ist ja unser Kulturschiff, was wir in Hamburg haben. Und die Stubnitz wird auch immer wieder überall weggeschickt, weil dann werden da irgendwelche neuen schicken Häuser gebaut in der Hafen City und dann ist das den Leuten zu laut, wenn die da nachts die Gangway langlaufen. Genau, aber da sind wir auch sehr positiv gestimmt und glauben, dass da jetzt sehr bald eine Lösung übermittelt wird und die Stubnitz hoffentlich eben auch dauerhaft gesichert werden kann. Genau, wir geben uns auf jeden Fall große Mühe, aber es ist auch wirklich ungefähr immer, also es gibt immer irgendeine Fläche, die wegfällt und die neu gesucht werden muss und so. Und da sind wir als Clubkombinat aber auch wirklich in sehr gutem Austausch mit der Kulturbehörde, die uns sehr unterstützt.
Ja, danke. Danke für die Einblicke. Irgendwie finde ich es gut deutlich geworden, dass es ganz viele kleine Kämpfe sind, die an allen möglichen Ecken der Stadt hier ausgetragen werden.
Ja, unendlich.
Und ich finde, das macht halt auch nochmal deutlich, wie wichtig das ist, dass es eben eine gute Interessenvertretung und Vernetzung gibt. Ja. Das ist einfach so essentiell, damit Lösungen gefunden werden können.
Ja.
Und das ist ja nicht in allen Städten so eine Selbstverständlichkeit. Das muss man einfach ja auch klar sagen. Und dieser ganze Verdrängungskampf ist ja auch nicht das einzige Problem, was die kleineren, unabhängigeren Läden aktuell haben, die vielleicht jetzt auch so ein Stück weit abseits vom Mainstream agieren. Ich erinnere mich da an unsere Episode 6 zurück. Da haben wir über das Thema Monopolisierung gesprochen, auch in Bezug aufs Veranstaltungswesen. Und vielleicht erinnern sich die ein oder anderen von euch so große Player wie Live Nation, wie CTS Eventim, die übernehmen vermehrt eben auch Event-Locations, Freilichtbühnen, Theater, Clubs, Mehrzweckhallen. Und für unabhängige Venues und für VeranstalterInnen wird es immer schwieriger, attraktive Artists, die vielleicht an die Booking-Agenturen von diesen Konzernen angedockt sind, bei sich spielen zu lassen, weil die eben ja da exklusiv an diese Venues dann auch gebunden sind. Und ja, je enger das Spielfeld wird, desto mehr Konkurrenzkampf entfacht dann eben auch zwischen diesen übrig gebliebenen kleinen Läden, die alle versuchen irgendwie an die Acts ranzukommen. Dazu kommt dann noch der Trend, dass Fans eben ihr komplettes Konzertgeld oder Budget, was sie für Kultur haben im Jahr, und das ja limitiert ist, dann für ein einziges großes Hype-Event ausgeben, so also für das große Adele-Konzert, wo sie dann eben auch vielleicht eine weitere Anreise haben, ein teureres Hotel sich nehmen müssen, die Konzerttickets teurer sind.
Dynamic Pricing.
Dynamic Pricing, Einwurf von außen. Ja, und das Geld fehlt dann eben für mehrere kleinere Veranstaltungen, die man vielleicht früher besucht hat. Mhm. Das ist natürlich auch ein Problem.
Ja, und über die Nachwehen der Corona-Zeit haben wir jetzt noch gar nicht so explizit gesprochen. Während der Pandemie hat der Live-Sektor durch langzeitige Schließungen, eingeschränkte Öffnungszeiten, aufwendige Hygienekonzepte und begrenzte Zuschauerkapazitäten ja erhebliche finanzielle Einbußen erlitten und etliche MitarbeiterInnen verloren. In dieser Zeit hat sich die Abhängigkeit von Fördermitteln in allen Bereichen der Branche massiv verschärft. Kai Shanghai aus Essen kann davon ein Lied singen.
Das war ja so ein Thema, mit dem hatten wir uns hier in der Privatwirtschaft nie beschäftigt. Ich habe immer gelernt, den Club so zu führen, hatte diese Fördergelder nie auf dem Schirm, wollte das eigentlich auch gar nicht. Und klar, durch die Pandemie hat uns das einfach gerettet. Das kann man nicht anders sagen. Also das wäre sonst nicht möglich gewesen. Und nach der Pandemie ist es jetzt so, dass man dann immer versucht, natürlich, ne, ich meine, wir haben jetzt gerade, unsere Technik ist nicht die allerneueste, wir könnten eine neue Bühne gebrauchen. Nehmen wir an so Förderungen teil und bewerben uns für so Förderungen und hoffen, dass wir dann irgendwie zumindest da noch immer Unterstützung bekommen, um beim State of the Art zu bleiben.
Ja, bei der jüngsten Livecom-Umfrage haben 78% der befragten Venues angegeben, in den kommenden 12 Monaten staatliche Fördermittel zu benötigen, um ihren Betrieb halten zu können. Die Pandemie wirkt aber noch auf einer anderen Ebene nach. Konzerttickets werden ja eben nach Jahren der Tourabsagen und Terminverschiebungen wesentlich zögerlicher und oft erst ganz kurz vor Konzertbeginn gekauft, was wiederum die Planbarkeit von Veranstaltungen beeinträchtigt. Noch viel entscheidender ist aber, das Ausgehverhalten junger Menschen scheint sich in oder eben zumindest seit den Jahren der Pandemie enorm verändert zu haben.
Ja, lass uns dazu vielleicht mal in eine aktuelle Studie schauen von der Nighttime Industries Association. Für die wurden mehr als 2000 Personen zwischen 18 und 30 Jahren interviewt und die Zahlen sind, vorsichtig formuliert, recht spektakulär. Fast 2/3 der Befragten gaben an, 2024 seltener ausgegangen zu sein als noch 2023. Also wirklich ein Jahr Unterschied. Und selbst 2023 herrschte bei der Gen Z nicht gerade die große kollektive Feierlaune. Das Agenturennetzwerk Havers hat damals knapp 13.000 Personen aus über 30 Ländern befragt zu ihrem Ausgehverhalten. Davon haben 45% der Zoomer, also der Gen Z, angegeben, dass ihnen die Covid-bedingten Ausgangssperren und die Einschränkungen wirklich nachhaltig die Lust am Feiern genommen hätten. Über die Hälfte der Gen Zs stimmten der folgenden Aussage zu: On a typical weekend night, I prefer to stay home and watch Netflix rather than go out.
Wir haben uns letzte Woche auch mit Lea Bohlmann unterhalten. Sie ist Head of Brand bei Rausgegangen. Das ist wirklich eine toll kuratierte Eventplattform, die in ganz vielen Städten aktiv ist und gleichzeitig ein Veranstaltungspartner, der versucht, Events an das jeweilige Zielpublikum zu vermitteln. Lea hat uns erklärt, warum sie glaubt, dass die Gen Z eine andere Verbindung zum Nachtleben hat, als wir sie vielleicht in jungen Jahren gehabt haben.
Man vergisst aber, dass 4 Jahre lang, mehr oder weniger, 2 Jahre ganz extrem, davon einfach keine Kultur gelernt wurde. Und dazu gehört wirklich Lernen. Weil ich glaube, es gibt so gewisse Codes auf Veranstaltungen, wie man sich verhält, wo man ist, wo man sich aufhält, wo man die Bar findet, wie oft man dahin geht, zu welcher Uhrzeit man bei Veranstaltungen auftaucht. Und ich glaube, das ist so ein Habitus, den haben viele Leute drin, aber viele Leute auch nicht. Deswegen hat sich da so viel verändert.
Ja, eine weitere These von Lea: Die Gen Z scheint, überhäuft von medialem Überangebot und digitalen Reizen, wesentlich selektiver am Nachtleben teilzunehmen und sich viel mehr bestimmten Artists als bestimmten Locations verbunden zu fühlen.
Also die Leute gehen nicht mehr immer in die Else, weil die Else der beste Laden ist, oder immer, keine Ahnung, in die Renate oder in den Zenner oder andere Berliner Clubs beispielsweise oder RSO, sondern die interessieren sich für die DJs, für die Persönlichkeiten, die können sich mit denen identifizieren, die wollen auch Hits hören.
Ja, das ist tatsächlich auch ein Eindruck, den der Clubbetreiber Kai Shanghai teilt.
Mir kommt so vor, als würde die Generation halt den Club an sich nicht feiern, sondern das ist denen gleich, ob die heute im Underground-Techno-Club stehen und morgen auf der Mallorca-Party sind. Wir können nicht von einer Treue dem Club gegenüber reden oder einer Dedication oder so, sondern ja, kommst du heute nicht, kommst du morgen und das kann dann auch die Mallorca-Party oder irgendwas anderes betreffen.
Anna, wie erlebst du die Gen Z im Party-Kontext? Hast du da eine ähnliche Perspektive wie Kai? Was fällt dir vielleicht auf, wenn du so dieses Ausgehverhalten der jungen Leute vergleichst mit dem Ausgehverhalten der jungen Anna Lafrenz?
Ja. Ja, du hast es ja vorhin auch gesagt, ne? Man konnte irgendwie für einen Fünfer in einen Club gehen, hat sich da irgendwie ein Bier für 3 Euro gekauft und davon dann vielleicht 5 oder 6 und dann ist man irgendwann um 2, 3 nach Hause und es war super so. Und ey, ich gehe halt selbst nicht auch einfach überhaupt nicht mehr feiern. Deswegen weiß ich nicht, ob auf den Tanzflächen die jungen Leute fehlen oder nicht, weil ich sie nicht sehe. Aber ich sehe sie hier vor der Haustür auf jeden Fall viel. Und ich sehe vor allem junge Menschen, die halt draußen abhängen, Lachgas nehmen. Und also ich weiß nicht, ob ihr bei euch auch diese riesen Exotic Whip Dinger, die haben ungefähr gefühlte 15 Liter da drin. So. Die sind aber so mega Dinger, die sind nicht beschränkt in irgendwie Alter, glaube ich sogar. Ich glaube, bis 16. Genau, also das finde ich ganz verrückt und von das sehe ich halt viel so, dass sich viele junge Leute eben draußen, diese Kiosk-Kultur und so weiter, dass das eben passiert, dass mehr vor dem Club als in dem Club getrunken wird und so. Das beobachte ich auch. Das mit dem Zuhause bleiben, das weiß ich nicht, würde ich glaube ich nicht unterschreiben, aber kann ja auch sein, weil die sieht man ja dann auch einfach nicht, ne? Und ich glaube so, ja, dieses gesünderer Lifestyle oder so, ja, scheint ein neuer Trend zu sein, dass es das irgendwie, also ich meine, aber ich meine, wie doll haben wir uns auch kaputt gemacht mit Alkohol und Nikotin und was weiß ich. Also ich finde es so für den Mensch ist es wahrscheinlich ziemlich gut, dass die jetzt weniger saufen.
Voll, auf jeden Fall. Also gut für die jungen Menschen, schlecht für die Clubkultur, ne?
Ja.
Das sind doch so ein Stück weit die Erkenntnisse, die sich aus der bereits erwähnten Havers-Studie ableiten lassen, dass die Post-Covid-Gesellschaft überspitzt formuliert von so einer kleinen Kontrollsucht auch geprägt ist, die dazu führt, dass es einfach dieser jungen Generation schwerer fällt, beim Feiern loszulassen. Also dieser Eskapismus, den wir noch erlebt haben. Die Gen Z neigt dazu, den Kontakt mit fremden Menschen, die sich außerhalb der eigenen Bubble bewegen, zu meiden. Dann, was wir bereits erwähnt hatten, die trinkt weniger Alkohol im Querschnitt. Was ganz spannend ist, die britische Psychologin Dr. Elizabeth Fagin, die unterstreicht in einem kürzlich erschienenen BBC-Beitrag, dass innerhalb der Gen Z ein wachsendes geistiges und körperliches Gesundheits- und Sicherheitsbewusstsein vorherrscht. Und das ist ja genau das, was du gerade erwähnt hast, so dieses, ja, lieber drinbleiben und irgendwie eine schöne Gesichtsmaske machen und ausschlafen, weil ausreichend Schlaf ist wichtig. Passt halt nicht zum Feiern, ne? So.
Aber ich frage mich, was machen die Kids dann? Also lesen die Bücher oder zocken die oder schlafen die, um dann Businesses aufzumachen, die erfolgreicher laufen als unsere Clubs oder ich weiß nicht.
Teilweise auf jeden Fall.
Und ich glaube, was auch echt eine Rolle spielt, was wir nicht vergessen dürfen, wir sind halt noch in einer Zeit aufgewachsen, in der man sich, also in der ich mich auf jeden Fall an den Computer meines Stiefvaters geschlichen habe, um im Internet zu surfen. Mhm. Inzwischen, ja. Also wie viel Zeit man ja jeden Tag so verliert dadurch, dass man einfach nur doomscrollt. Und das ist ja inzwischen viel normaler, dass diese Zeit einem halt verloren geht und dass es die ja auch Energie zieht, die wir halt hatten, um irgendwie draußen rumzuhängen, FreundInnen zu treffen oder
das
eben
stimmt.
feiern zu gehen.
Ja, ist ein interessanter Aspekt, ja.
Ja, also uns war einfach so richtig langweilig.
Ja.
Ich glaube, das passiert jungen Leuten.
Und dann ist man halt am Freitag zu Schools Out gegangen in den Beat Club Dessau, Shoutout an der Stelle. Und egal, ob man die Musik mochte und stand dann halt irgendwie missmutig an der Tanzfläche, weil man es scheiße fand.
Ja.
Aber das machen die Kids halt nicht mehr, sondern die gehen halt nur hin, wenn sie wissen, dass sie es cool finden.
Ja, also das eine ist ja auch irgendwie das Wochenende feiern, aber wir reden ja auch über Konzerte, die ja auch geplant sind, ne, und Bands, die ich sehen will und so. Und das, so, ich weiß nicht, das kann ich dann wieder nicht verstehen. Und für mich ist es auch ganz komisch, dass Menschen das bevorzugen, das aus einer Box zu hören, statt von einer Bühne, so. Ich, keine Ahnung, aber es ist vielleicht auch einfach der Lauf der Zeit, so. Ich meine.
Ja, und da gibt's schon attraktive, ja, Zukunftsprojekte, innovative Ideen, über die wollen wir auf jeden Fall noch sprechen im zweiten Teil dieses Podcasts.
Wie man das lösen kann, ja.
Ja, wie wir vielleicht aus der Situation wieder rauskommen und die Leute in die Clubs bewegen, wenn noch da schon eine Band spielt und so. Es gibt aber noch einen Punkt, auf den ich gerne eingegangen wäre vorher. Lässt sich natürlich festhalten an der Stelle, die Live-Musik und Clubkultur steht wirklich vor vielschichtigen Herausforderungen und um diese zu bewältigen, ist sie auf die Unterstützung von politischer Seite angewiesen. Und damit wären wir eben noch bei der nächsten Baustelle angelangt. Clubs und Musikspielstätten werden in Deutschland bis heute als Vergnügungsstätten klassifiziert. Juristisch stehen sie dadurch auf einer Stufe mit Spielcasinos und Bordellen und nicht etwa mit Theaterhäusern, mit Opern, mit Museen. Das hat wiederum bau- und lärmschutzrechtliche Folgen. Tatsächlich hat es 2021 einen Entschließungsantrag im Bundestag gegeben, der darauf plädiert hat, Musikclubs als Kulturstätten anzuerkennen. Das war quasi eine, ja, manche sagen, symbolpolitische Absichtserklärung der Legislative. Auf exekutiver Ebene hat sich seitdem allerdings wenig getan, was die Situation jetzt für Normalsterbliche ein bisschen unübersichtlich macht.
Ja, zum Glück hatten wir die Chance, uns diesen ganzen Vergnügungsstättenkomplex von einer echten Fachfrau erklären zu lassen, nämlich von Anna Bleich. Anna arbeitet von Mannheim aus für die deutschlandweit agierende Bundesstiftung Live-Kultur, die 2021 vom Branchenverband Live-Com ins Leben gerufen wurde. Und Anna, bitte hol uns doch mal ab.
Es gab 2021 den sogenannten Entschließungsantrag im Bundestag, wo sich die Abgeordneten dazu bekannt haben, dass Musikclubs als Anlagen kultureller Städte in der Baunutzungsverordnung festgehalten werden sollen. Momentan werden Clubs noch kategorisiert als Vergnügungsstätten. Das heißt, sie werden gleichgesetzt mit Bordellen, mit Spielhallen und sind auch dementsprechend in viel, viel weniger städtebaulichen Gebieten zulässig. Würde man sie als Anlagen kultureller Zwecke in der Baunutzungsverordnung anerkennen, dann wären sie in viel mehr städtebaulichen Gebieten zulässig. Also man dürfte grundsätzlich überhaupt an viel mehr Orten überhaupt mal einen Club aufmachen.
Ja, es wird noch komplizierter tatsächlich, weil eben Clubs bis heute als Vergnügungsstätten gelten, werden die von ihnen verursachten Geräuschemissionen nach der technischen Anleitung Lärm bewertet. Also genauso, als wären sie Baustellenkrach.
Verbunden damit ist aber die Anwendung der TA Lärm auf Clubs und die TA Lärm regelt nämlich Industrielärm, Industrieschall und sagt, quasi oder legt fest, welche Lärmquellen, welche Dezibel etc. gelten, die quasi dem Unternehmen zugesprochen werden. Und dadurch, dass Clubs als Vergnügungsstätten kategorisiert sind, wird auf sie die TA Lärm angewendet. Und ein ganz einfaches Beispiel dazu, wenn jetzt, ich weiß nicht, im Müllkraftwerk, ne, da gilt die TA Lärm auch. Und wenn der LKW ist, also die Müllfahrzeuge, wenn die jetzt kommen und fahren und den Müll anliefern und wieder wegfahren, wenn sie leer sind, dann wird dieser Lärm der an- und abfahrenden LKWs wird dem Müllkraftwerk zugeordnet. Genauso verhält sich es aber momentan auch mit den Clubs, nämlich das an- und abreisende Publikum wird auch dem Club zugeordnet. Der Club kann ja aber natürlich nicht beeinflussen, wo die Menschen sich im öffentlichen Raum aufhalten, denn es ist der öffentliche Raum. Sie haben kein Hausrecht, sie können nicht bestimmen, wie laut oder leise sie sein sollen, sie können nicht bestimmen, wo sie lang gehen sollen. Und das ist ein wesentliches Problem.
Ja, also im Gegensatz zu zum Beispiel Fußballstadien oder Kindergärten müssen sich Clubs an dieselben Dezibelgrenzen halten wie beispielsweise Baustellen oder eben das Müllkraftwerk. Die Schallemissionen der Venues werden in einem Land, das sich ja selbst als Kulturnation versteht, als Industrielärm kategorisiert. Das ist so absurd. Die Bundesstiftung Live-Kultur und der Bundesverband der Musikspielstätten möchte das natürlich schnellstmöglich ändern.
Und deswegen ist unsere Idee, eine eigene Kulturschallverordnung auch aufzusetzen, die eben Anlagen kultureller Zwecke unter die Kulturschallverordnung setzt. Das setzt aber wiederum voraus, dass eben Clubs als Anlagen kultureller Zwecke anerkannt sind. Und jetzt sind wir ja da am Anfang meiner kleinen Reise, meiner Ausführung, dass eben diese Anerkennung super wichtig ist. Und wie gesagt, es jährt sich jetzt zum vierten Mal und die letzte Regierung hat es nicht hinbekommen und die Regierung davor auch nicht.
Hier schließt sich also der Kreis. Würde man Musikclubs baurechtlich als Kulturstätten anerkennen, würde das auch eine Wende in der juristischen Handhabe mit Kulturschall und Konzertgeräuschen bedeuten. Schon rein sprachlich ist es ja ein riesiger Unterschied, ob eine Gesellschaft eine Geräuschkulisse als Lärm oder als Schall versteht. An Argumenten, die verständlich machen, dass Clubs und Live-Musik-Venues schützenswerte Kulturstätten sind, mangelt es definitiv nicht.
Ja, gehen wir da doch mal rein. Clubs und Live-Venues können Interaktionsräume und Orte der Zusammenkunft sein. Sie können für Begegnungen zwischen Menschen aus allen demografischen Schichten sorgen, die sonst vermutlich nicht aufeinandertreffen würden. Gleichzeitig können sie Werteproduzenten sein, die junge Menschen in ihrem Prozess der Identitätsfindung unterstützen und das auch über Partys hinaus. Ich denke da an Flinter-Workshops, an DJ-Kurse, an Graffiti-Sessions, an Diskussionsrunden, alles Dinge, die wir, glaube ich, alle schon in Club-Kontexten auch erlebt haben.
Ja.
Clubs und Live-Venues können einen Raum bieten, in dem verschiedenste Lebensweisen ausgelebt werden und sie können auch Orte des Bruchs sein mit Konventionen und sozialen Normen. Sie können, wenn sie diese Rolle denn annehmen und vor allem ernst nehmen, Safer Spaces und Freiräume für marginalisierte Personen sein.
Ja, und zugleich können sie ein Spiegelbild der zeitgenössischen Kunst und Kultur abbilden, können als Aufbaustätten eben für NachwuchsmusikerInnen, als Experimentierfelder für Kreative aller Art dienen und die Weiterentwicklung und Etablierung der Popmusik und ihrer Subszenen vorantreiben. Ihr Veranstaltungsprogramm kann eine ästhetische Haltung ausdrücken und ein Statement im Rahmen eines Diskurses sein, an dem man partizipieren möchte. Wie Theater oder Opernhäuser, ja, können sie ein Kuratorium stellen, also Leute, die sich wirklich Gedanken machen über das Programm und den Laden ästhetisch ausgestalten. Clubs und Live-Venues können viel, viel mehr sein als einfache Musikspielstätten. Das hat Anna Bleich in unserem Gespräch auch immer wieder betont und sehr plastisch ausgeführt.
Wenn wir zum kulturellen Aspekt kommen, dann sind, und das finde ich sehr schön, das steht in der Clubstudie, das hat die damalige Staatssekretärin auch gesagt, ich glaube, das war noch Monika Grütters, hat gesagt in ihrem Eingangsstatement zur Studie, dass Clubs in Deutschland die kulturelle Nahversorgung sicherstellen. Und tatsächlich sind eben Clubs Orte, an denen eben nicht nur Musik stattfindet, die an beliebigen Orten beliebig oft reproduzierbar ist, sondern dort kommen ganz viele kulturellen, ästhetischen Aspekte zusammen. Das heißt, neben der Musik finden wir Bühnenbild, wir finden Ton, wir finden Licht, wir finden Visuals, wir finden Mode, Auftreten und noch so viel mehr Bühnenbau. All das kommt dort zusammen und schafft eben dieses einzigartige Erlebnis.
Ja, Anna, du wirst es wahrscheinlich sehr, sehr oft gefragt in deiner Funktion. Wie würdest du denn begründen, dass Clubs für unsere Gesellschaft unverzichtbar sind?
Ich werde es immer gefragt, das ist meine absolute Lieblingsfrage. Deswegen okay. danke.
Schieß los, geil.
Also ich würde bei diesem gesünderen Verhalten, was wir da vorhin besprochen haben, nochmal ansetzen, weil ich würde in Frage stellen, dass es wirklich gesund für alle Teile des Menschen ist, eben zu Hause Netflix zu gucken. Es ist vielleicht gesund für den Körper, aber was ist mit dem Geist? Und ich glaube auch, so wie alle anderen RednerInnen hier irgendwie, ich glaube an die Begegnung und ich sehe eine Gefahr, wenn wir diese Begegnungsorte, wo wir uns auf universeller Ebene, nämlich mit Kunst und Musik begegnen, wo alle anderen Faktoren einfach im Hintergrund stehen. Wenn wir diese Begegnungsorte verlieren, dann befinden wir uns ja nur noch so im eigenen Sumpf. Und wo kommen dann auch die ganzen Sozialkompetenzen her und so? Also ich sehe da, ich möchte nicht schwarz malen, aber ich sehe das schon als Gefahr an, wenn die Kids nicht mehr rausgehen. So, ich finde das nicht cool. Und ich finde es auch nicht schön, wenn die sich ekstatischen Momenten berauben, weil ich finde, das Erfahren des Ichs in verschiedensten Zuständen und Kontexten und Musik, die einfach direkt ins Herz geht, das muss man doch erfahren. So, das ist doch so anders, das zu fühlen, wenn die MusikerInnen vor dir stehen und diese Energie sich direkt überträgt und auch so ein Raum dann davon aufgeladen ist. Und dieses eine verbindet einfach alle Menschen, die da gerade sind und das fühlen. Und genau, deswegen, ja, es ist unverzichtbar. Und genau, Identität wurde auch gerade schon gesagt, eben identitätsgebend und eben Verständnis füreinander schaffen, zu sehen, dass es ganz viele verschiedene Perspektiven auf die Welt gibt und dass wir alle eine andere Brille tragen, mit der wir durch die Welt gehen. Und das sind, glaube ich, alles Dinge, die kann man auch an anderen Orten lernen, aber die kann man auch unbedingt in Clubs, in Live-Musikclubs lernen.
Ich finde das so schön, wie man einfach wirklich hört, wie du mit jeder Faser deines Körpers einfach, ja, das liebst, und das teilen wir hier, glaube ich, alle im Studio. Ein weiterer Aspekt ist, dass natürlich Clubs und Live-Venues auch Stadtbilder prägen und die Entwicklung von Stadtteilen fördern, dass sie lokale Wirtschaftstreiber sind, dass sie Arbeitsplätze schaffen, dass sie eben auch beispielsweise die örtliche Gastronomie fördern und dass sie auch ein Tourismusmagnet sein können. Der beste Beweis: 2018 hat die Berlin Club-Kommission die Standortstudie durchgeführt, Clubkultur Berlin, und dort 500 ClubbesucherInnen zum Wert des Veranstaltungswesens befragt. Der Aussage, Berlins Clubkultur hat einen großen Einfluss auf das Image der Stadt in der Welt, stimmten 88% der Befragten voll und ganz und 7% der Befragten eher zu. Mehr als ein Drittel der interviewten Berlin-BesucherInnen hat die Stadt wegen ihrer Clubkultur explizit besucht. 42% der Befragten konnten sich sogar vorstellen, wegen der Clubkultur langfristig nach Berlin zu ziehen.
Ja, all diese Aspekte, die wir jetzt hier aufgezählt haben, sind natürlich als Potenziale anzusehen, sowohl auf organisatorischer und kreativer als auch auf politischer und juristischer Ebene gibt es aber wirklich einiges zu tun, damit das Clubsterben gestoppt werden kann. Deswegen kommen wir jetzt zum Blick in die Zukunft, zum nächsten Block. Wir wollen versuchen, praktische Anstöße zu liefern für eine lebendige und innovative, eine zugängliche, eine inklusive, eine sichere und gesicherte und der Gen Z entsprechende Nachtkultur der Zukunft.
Ja, um Clubs und Live-Venues speziell jetzt im innerstädtischen Bereich rein physisch zu erhalten, bedarf es recht eindeutig der Mithilfe von Bund, Ländern und Kommunen. Die Parlamente müssen die Veranstaltungskultur in der Stadtentwicklungspolitik stärker berücksichtigen und, ja, wie gerade schon besprochen, endlich konsequent als Anlagen kultureller Zwecke einstufen. Sollte das in der Praxis scheitern, wäre es zumindest hilfreich, wenn Orte der Nachtkultur bundesweit unter Bestandsschutz gestellt und gegebenenfalls ein Gewerbemietendeckel auf die entsprechenden Gebäude geltend gemacht würden. In der Hinsicht macht der Koalitionsvertrag der antretenden Bundesregierung tatsächlich Hoffnung. Darin ist tatsächlich die Rede von Kulturschutzgebieten, in denen Bestandsschutz gilt und Clubs als Kulturorte durch die Baunutzungsverordnung anerkannt werden. Es bleibt also spannend.
In der Hauptstadt wurden kürzlich auf anderem Wege Nägel mit Köpfen gemacht. Die Berliner Technokultur ist seit März 2024, nachdem die Organisation Rave the Planet im Jahr zuvor eine Bewerbung initiiert hatte, auf der Liste des immateriellen Kulturerbes der deutschen UNESCO-Kommission verzeichnet. Einerseits ist dieser Titel eine Kommunikationshilfe, weil er das Bewusstsein dafür fördert, dass Techno zu einer eigenständigen Kulturform geworden ist. Andererseits bietet er aber auch rechtliche Vorteile und sorgt dafür, dass eine Club-Neueröffnung mit weniger Hürden und Auflagen verbunden ist. Der UNESCO-Status kann mitunter auch vor Verdrängung schützen und erleichtert den Zugang zu staatlichen Fördermitteln. Also für die Berliner Szene ist der Titel auf jeden Fall ein Grund gewesen zum Anstoßen. Ich glaube aber, für die Breite der Clubkultur in Deutschland ist er eher so eine Art nette Randnote, oder Anna?
Ja, also genau, was es dann faktisch wirklich bringt oder verändert, das weiß ich auch nicht genau. Aber natürlich ist es wahnsinnig schön, diese ideelle Wertschätzung zu erhalten, weil ich meine, wir waren, glaube ich, alle schon mal an UNESCO-Weltkulturerbe-Dingen so. Und es ist schon eine beeindruckende Auszeichnung, finde ich. Und ich finde, sie ist schon auch sehr aussagekräftig und auf jeden Fall als Argumentationshilfe auch in anderen Städten. Wir verwenden das natürlich auch manchmal als Argumentation. Klar.
Ja, als wir vorhin über das Thema Gentrifizierung gesprochen haben, ist ein ganz wichtiger Punkt ja schon deutlich geworden. Live-Venues und Clubs sollten bestenfalls keine Spekulationsobjekte auf dem ja sehr schnelllebigen, unsicheren Immobilienmarkt sein. Und gerade in Städten wie Berlin und Hamburg ist der ja nochmal besonders dynamisch. Der sicherste, wenn auch sicher in den meisten Fällen recht utopische Weg, um so eine Venue langfristig zu halten, wäre natürlich die entsprechende Immobilie einfach zu kaufen, zum Beispiel mit Hilfe von Genossenschafts- oder Stiftungsgründungen. Problem: Es müssen natürlich auch fernab vom entsprechenden Geldberg verschiedene Faktoren zusammenkommen, damit überhaupt so ein Clubkauf möglich ist. Und dazu hat uns Anna Bleich nochmal was erzählt.
Erstens muss die Liegenschaft verkauft werden. Also es muss jemand bereit sein, den zu verkaufen. Und dann ist es eine Frage des Preises. Ja, also wie hoch ist tatsächlich der Preis? Und Berlin ist natürlich sehr dicht und sehr stark unter Druck. Also ich denke, wenn dort verkauft wird, dann sind das Preise, die man eben über das wirtschaftliche Konzept eines Clubs nur schwerlich tragen kann. Am Ende braucht man einfach wirklich die wirtschaftliche Kraft, das dann auch zu machen, also das zu finanzieren. Man braucht die richtigen Partner an der Seite. Und dann stellt sich ja auch immer wieder die Frage auch der räumlichen Verträglichkeit. Also es ist schwierig, einen Club zu kaufen, wenn ich ohnehin schon viele Anwohnerkonflikte zum Beispiel habe. Ja, also es belastet ja das Investment nochmal mehr.
Ja, und dennoch gibt's Beispiele von geglückten Immobilienübernahmen, gerade hier in Hamburg, wo wir heute aufnehmen. Anna, vielleicht kannst du uns Beispiele nennen, Clubkäufe, die irgendwie ja vonstatten gegangen sind, die funktioniert haben. Hamburg hat da ja irgendwie auch ein Stück weit eine Vorreiterrolle so.
Ja, das wusste ich auch vorher nicht. Danke für die Info. Also ich wusste nicht, dass andere Städte das nicht hinbekommen. Nein, Quatsch. Es gibt zwei Beispiele auf jeden Fall, die ich mitgebracht habe von Genossenschaftsgründungen. Und da sind jeweils auch Clubräume mitgedacht und mit drin. Mhm. Genau, es gibt einmal das Gängeviertel, was ja auch genau sehr bekannt ist, mitten in der Innenstadt zwischen Polizei und Facebook. Und Facebook ist, glaube ich, ausgesucht. Ne? Ja, ist wirklich so. Genau, und ja, ist da so eine Enklave und hat es geschafft, sich selbst zu kaufen als Genossenschaft. Und da sind eben tatsächlich 3 oder 4 Clubbühnen sogar drin. Und dann gibt es auch noch ein ganz tolles Beispiel, die Fuchskaserne in Altona. Genau, das war früher mal das Frappant-Projekt, bevor der IKEA da hingebaut wurde. Und die haben eben auch eine Genossenschaft gegründet, dann diese Kaserne da bekommen und haben da eben auch das Slot drin zum Beispiel.
Das ist natürlich super, wenn sowas klappt. Eine andere, ja, innovative Entwicklung im städtischen Bereich ist die Installation von sogenannten NachtbürgermeisterInnen, also Personen, die ein Stück weit auch MediatorInnen sind zwischen VeranstalterInnen, VeranstaltungsbesucherInnen, AnwohnerInnen und im Prinzip der Gesamtheit der Venues in der Stadt auch eine Stimme geben können. Und das ist etwas, was Kai Shanghai wiederum sehr begrüßt, dass Essen auch neuerdings so einen Nachtbürgermeister hat.
In Dortmund gibt es den Nachtbürgermeister schon und Essen so, hat jetzt auch einen Nachtbürgermeister. Und die versuchen dann eben halt nicht nur für uns die ganzen bürokratischen Dinge zu erleichtern, sondern versuchen halt auch, die Leute ein bisschen zu connecten. Also da geht es mit Sicherheit auch um Awareness, um Sicherheit in der Stadt und ja, andere Ideen, die ich super finde, wie zum Beispiel, dass man irgendwie mit Taxischeinen arbeitet, dass Leute, die sich halt nicht so wohl fühlen in der Innenstadt, die irgendwie die Möglichkeit haben, irgendwie günstiger oder umsonst nach Hause zu kommen. Also Sachen spielen da jetzt eine Rolle. Und ja, wir sind gespannt gerade. Für uns ist es manchmal irgendwie so sehr kräftezehrend durch so ein Genehmigungsverfahren, wenn wir jetzt über Open Airs oder so sprechen, wenn man das angehen muss, das ist immer der blanke Horror. Da kannst du eigentlich im Prinzip schon dieses Jahr fürs nächste Jahr planen. So. Und da sind die gar nicht flexibel. Und wir haben jetzt zum Beispiel gerade vor dem Club einen freien Platz, den man eigentlich nutzen könnte. Und ja, und ich hoffe, dass durch den Nachtbürgermeister, dass dann solche Anfragen ein bisschen dynamischer entschieden werden.
Ja, wenn NachtbürgermeisterInnen bürokratische Prozesse entschlacken können, Locations miteinander oder mit den AnwohnerInnen connecten können, neue Impulse setzen, das klingt alles ja ziemlich gut und auch ambitioniert. In Hamburg oder zumindest auch hier auf St. Pauli gibt es ja auch einen Nachtbürgermeister. Anna, wie eng arbeitet ihr als Clubkombinat denn mit dem zusammen? Und fällt dir vielleicht auch ein positives Beispiel ein, wo er vielleicht einen Konflikt befriedigen konnte oder ja anders beitragen konnte zur Clubkultur?
Ja, wir als Clubkombinat fordern natürlich seit Jahren auch eine Nachtbürgermeisterin hier in Hamburg. Nach unserer Vorstellung wäre das eine Person, die eben die Nachtökonomie auch stadtstrategisch eben zusammenführt und genau diese Aufgaben übernimmt, die du auch gerade erwähnt hast. Es gibt auf St. Pauli jetzt seit einem Jahr ein Pilotprojekt Nachtbeauftragter St. Pauli. Diese Stelle hat hier so ein bisschen andere Aufgaben bekommen, als die, die wir eigentlich so gedacht hätten. Und jetzt wird man mal schauen, was nach dem Pilot daraus weiter entsteht. Fakt ist, dass alle diese Stelle sehr, sehr gut finden. Also von allen Beteiligten, auch die Behörden, vor allem die Behörden tatsächlich. Und der Nachtbürgermeister kümmert sich aber vor allem momentan um Anwohnendenbeschwerden, was aber eher dann die Außengastronomie und nicht jetzt die Live-Musikclubs angeht.
Okay, also noch nicht der Lobbyvertreter, den man sich erwünscht.
Wir sind noch nicht ganz da, aber wir sind dran. Ja, und okay. Die Notwendigkeit wird erkannt und die Stadt ist auch sehr gewillt, also auch andere Bezirke da eben weiterzudenken und sowas auch einzusetzen. Und ich denke, dass jede Stadt unbedingt so eine Funktion braucht, so eine Rolle unbedingt. Mhm. Und ist auch die Frage, wo es angesiedelt ist, weil in einigen Städten ist es zum Beispiel in der Wirtschaft angesiedelt. Mhm. Und dann hast du halt auch ganz andere Möglichkeiten.
Ja, als ich da mit Kai drüber gesprochen habe, Thema NachtbürgermeisterInnen und so weiter, hat er noch weitere Maßnahmen angesprochen, die den Erhalt seines Clubs, also des Hotel Shanghai, sichern könnten. Und das wären auch alles so Sachen, da könnten sich eventuell NachtbürgermeisterInnen für einsetzen. Kai plädiert auf eine Abschaffung der Vergnügungssteuer, sagt, vielerorts müssen Clubs die bis heute eben zahlen und schlägt außerdem eine Mehrwertsteuersenkung auf Getränke am Clubtresen vor, nur um das hier auch noch kurz angebracht zu haben. Wir haben euch ja vorhin erzählt, dass laut der aktuellsten Livecom-Umfrage mehr als 3/4 der befragten Venues in den kommenden Monaten nach eigener Aussage staatliche Fördermittel benötigen, um ihren Betrieb halten zu können. Das Problem, das Fördervolumen für Musikclubs ist, gemessen am Grad der vorherrschenden Krise, unzureichend und fällt im Vergleich zur Hochkulturförderung unverhältnismäßig gering aus. Und das noch vor Amtsantritt des bekanntlich hochkulturaffinen neuen Kulturstaatsministers Wolfram Weimer.
Die Situation ist prekär und wird es wohl auch bleiben. Das beweist auch ein Blick auf die Festivalförderung. Die Initiative Musik, die schüttet jährlich inzwischen insgesamt 4 Millionen Euro an Veranstaltende aus in ganz Deutschland. Das ist total toll, dass es das gibt, aber im Grunde ist es nicht viel Geld. Für das Jahr 2025 sind mehr Anträge denn je eingegangen. Also wir haben das ja auch gehört, dass dieser Bedarf einfach so krass wächst. Und von 575 Projekten, die sich zum Beispiel allein auf die Festivalförderung beworben haben, haben nur 127 eine Förderung bekommen. Währenddessen wurde der Berliner Kulturetat für 2025 im November um 130 Millionen Euro gekürzt, was einer Kürzung um rund 12% entsprach. Mhm. 12.
Ja, Fakt ist, es braucht wirklich dringend neue Förder- und Investitionsprogramme. Parallel dazu wäre es an der Zeit, neue Solidarmodelle zu schaffen und bestenfalls gesetzlich Umverteilungsprozesse innerhalb der Branche anzukurbeln. Die Bundesstiftung Livekultur hat Ende letzten Jahres laut über einen sogenannten Music Fund Germany nachgedacht und ja, eine richtungsweisende Idee mit internationalen Vorbildern. Konkret geht es darum, kleine Shows in überschaubaren Venues, Ersttourneen von NewcomerInnen und Festivals zu fördern, indem eine Art Ticket-Tax auf die Eintrittskarten von Großkonzerten erhoben wird.
Ja, das würde konkret bedeuten, dass zum Beispiel jedes verkaufte Ticket für eine ausverkaufte Stadionshow ein paar Cent abwerfen würde, die dann wiederum in einen gemeinsamen Topf gehen und am Ende kleinen Läden zugute kämen. In Frankreich existiert so eine vergleichbare gesetzliche Regelung schon seit 1986. In Großbritannien hat der Minister für Kreativindustrie unlängst an die großen Arenen appelliert, einen Teilbetrag der Ticketeinnahmen an die sogenannten Grassroots-Venues abzugeben. Dort greift der gemeinnützige Music Venue Trust, MVT, bitte nicht verwechseln mit MTV, strugglenden Spielstätten schon jetzt unter die Arme. Und ich finde das total spannend, das Thema. Anna, wie realistisch schätzt du denn die Chancen ein, dass tatsächlich ein bestenfalls gesetzlich geregelter Music Fund Germany so als Rettungsschirm für die kleinen Läden in Kraft treten könnte? Und wo verläuft für dich überhaupt die Grenze zwischen großen und kleinen Läden?
Ja, ich glaube daran, dass das eine sehr gute Idee ist. Und Solidarprinzipien haben sich ja an vielen Stellen auch schon durchgesetzt. Mischkalkulation wurde vorhin auch genannt als Buzzword. Und ich finde das eine sehr, sehr gute Idee. Ich finde, es muss auch vielleicht nicht direkt gesetzlich geregelt sein. Als Livecom fordern wir jetzt erstmal eine freiwillige Lösung, eben auch mit der Argumentation, Ökosystem Live-Musik. Alles hängt miteinander zusammen. Die Großen werden keine Shows mehr haben, wenn sie nicht dafür sorgen, dass kleine Bühnen bekommen. Das heißt, auch die Großen müssen eigentlich ein Interesse daran haben, dass das weiterläuft. Und deswegen setzen wir da eben erstmal auf Freiwilligkeit. In Hamburg haben wir auch schon ein Solidarprinzip mit Fairtix. Da ist es nicht die groß dann die Kleinen, sondern die Kleinen untereinander. Aber trotzdem, also es gibt die Möglichkeit eben über Fairtix das Ticket zu kaufen und dann geht ein Club-Euro in den Verband, um die Clubs zu stärken. Und das funktioniert eben auch schon sehr, sehr gut hier in Hamburg und das wollen sich auch ein paar andere Städte schon abgucken.
So, nachdem wir gerade jetzt die Politik in die Verantwortung genommen haben, sind jetzt die Clubs, die Konzerthäuser, die Festivals dran. Für die attraktive Gestaltung ihres Programms, die ästhetische Rahmengebung ihrer Veranstaltungen, die richtige Ansprache neuer Generationen an BesucherInnen, das Wohlbefinden und den Schutz ihrer Gäste, die barrierefreie Zugänglichkeit ihrer Spielstätten, den Umgangston ihrer TürsteherInnen, die Schulung ihres Personals und die Umsetzung der Vision Kultur für alle sind sie schließlich selbstverantwortlich. Live-Venues, Clubs und Festivals sind im Idealfall Orte, an denen sich Angehörige gesellschaftlich marginalisierter Gruppen ungestört bewegen können und die ein möglichst breites Spektrum an Menschen mitdenken. Menschen mit Migrationsgeschichte, queere Menschen, Menschen mit Behinderung, neurodivergente Menschen, Eltern und so weiter. In der Gegenwart verfehlen viele Kulturstätten diesen Inklusivitäts- und Diversitätsanspruch, sowohl vor als auch ja, neben als auch auf der Bühne.
Wir haben uns im Vorfeld dieser Episode mit Dominique Jalleux unterhalten. Der ist Moderator, DJ, Kulturaktivist, Workshopleiter, Podcaster und Veranstalter, also ganz viele Funktionen. Dominique ist seit über 10 Jahren federführend an der Organisation der inklusiven, queer-feministischen Hip-Hop-Party-Reihe Barry's beteiligt. Und alleine dadurch ein echter Pionier im Berliner Nachtleben. Wir haben ihn mal gefragt, was in seinen Augen die Grundsäulen einer inklusiven Party sind und wie sich diese Grundsäulen so seiner Erfahrung nach praktisch in die Realität umsetzen lassen.
Im Vorfeld ist ganz klar die Kommunikation nach außen super wichtig. Also, dass sehr klar formuliert wird, was ist es für eine Party, für wen ist die Party, wer macht sie und was wünscht man sich von der Party. Und was wünscht man sich für einen Umgang vom Publikum untereinander und was wird eben nicht geduldet. Also einen Code of Conduct aufzusetzen, ist sehr, sehr empfehlenswert. Und wenn das geklärt ist, dann schreckt das schon mal die richtigen Leute ab. Und dann sollte man auch gucken, okay, wie gestaltet man das Artwork, die Flyer, die Poster? Macht man da vielleicht auch etwas anders als vielleicht die gängigen Partys, um so schon einen kleinen Hint zu setzen? Und dann natürlich auch wichtig, wo promote ich die Party? Also mache ich das auf den gängigen Plattformen oder wähle ich neue Plattformen und neue Foren, auf denen vielleicht nicht die gängige Party-Crowd rumhängt, aber eben die, die Bock hat, auf deine Party zu kommen? Und natürlich ganz klar, so eine Party steht und fällt mit dem Team. Also von der Seku bis hin zur Bar, alle müssen unter deinem Konzept stehen, müssen gebrieft sein, müssen wissen, wie sie sich zu verhalten haben. Und heute auch Standard auf solchen Partys ist ein Awareness-Team. Also allein die Präsenz eines Awareness-Teams, das sich um Ratsuchende, Schutzsuchende kümmert, ist Gold wert und macht unheimlich viel mit der Atmosphäre eines Raums. Trotzdem sollte man auch immer kritisch mit sich bleiben und gucken, okay, was kann ich überhaupt auf meiner Party leisten? Also wie inklusiv kann meine Party mit meinen Mitteln und mit den ja, Barrieren, die vielleicht irgendwie die Räumlichkeiten auch haben, überhaupt sein? Also da auch immer wieder eine Kritik und auch eine Kommunikation nach außen darüber zu gehen, ist wichtig.
Ja, danke Dominik. Das war wirklich wahrscheinlich die perfekte Einleitung in diesen Komplex Awareness. Anna, du bist ja auch wirklich Expertin. Was hat Dominik vielleicht irgendwie vergessen in seinem in seiner Ausführung? Worauf ist nach deiner Erfahrung zu achten in der Organisation einer möglichst inklusiven Veranstaltung?
Ja, ich finde, er hat das super auf den Punkt gebracht schon. Kommunikation würde ich auch als das A und O bezeichnen, eben auch in Sachen Transparenz und Information, was er jetzt zuletzt gesagt hatte. Und ich würde betonen, dass ich mir die Einlasssituation immer zunutze machen würde. Also ihr habt die Möglichkeit, mit all euren Gästen an der Tür ins Gespräch zu kommen und über die Verhaltensregeln zu sprechen. Nicht als fiese Abfrage oder als Abweisungsgrund dann, sondern eben, um darüber zu sprechen. Weil eigentlich ist es ja, sind es ja globale Erziehungsmaßnahmen, die wir da umsetzen. Ja, eigentlich sind es Dinge, die wir woanders hätten lernen sollen. Ja,
ja,
aber ist okay,
richtig, ja.
Machen wir. Und ich würde noch betonen, dass ich es immer wichtig finde, als allererstes an die eigene Nase zu fassen und eben zu schauen, also genau, ich sage mal gern, für echte Veränderung brauchen wir radikale Ehrlichkeit mit uns selbst. Und das heißt erstmal bei uns hinschauen, wo sind unsere Strukturen noch unterdrückend? Wo reproduzieren wir noch aus Versehen irgendwelchen Disney-Bullshit? Wie kommentieren wir unangemessene Sprache? Was ist unsere Fehlerkultur? Wo sind versteckte Hierarchien und Machtmechanismen? Wo bin ich diskriminierend? Wie bin ich mit meinen Tatvorwürfen umgegangen oder so? Und genau, die Kultur auf diesem, sag mal, Wertezettel, die muss halt gelebt werden.
Ich finde das so schön, dass im Prinzip die Arbeit an Awareness-Strukturen ja immer auch irgendwie die Arbeit daran ist, eine Utopie Realität werden zu lassen. Eine Utopie, in der Veranstaltungsorte Räume sind, in denen sich eben alle wohlfühlen können, in denen gleichzeitig keinerlei übergriffiges oder diskriminierendes Verhalten mehr passiert. Und gleichzeitig ist die Realität eben im schlimmsten Sinne dann doch Disney, nämlich Clubs und Festivals sind in der Realität einfach Orte, an denen sehr, sehr viele Menschen Übergriffe oder Diskriminierungen erleben und einfach niemals ausgeschlossen werden kann, dass eben Betroffene getriggert oder retraumatisiert werden und einfach schlimmen Scheiß erleben. Und gerade deshalb muss es ja der Anspruch einer jeden Venue sein, aktiv einen möglichst sicheren, einen möglichst diskriminierungsfreien Raum vorzubauen und dafür zu garantieren, dass Betroffene eben nicht alleine sind, dass sie Ansprechpersonen haben, wenn was vorgefallen ist, und alleine deswegen schon sind Awareness-Konzepte und ein entsprechendes und schon von weitem auch erkennbares Awareness-Team echt unentbehrlich.
Ja, und je klarer die daran gekoppelten Strukturen, Zuständigkeiten und Kommunikationsabläufe organisiert sind, desto besser funktionieren diese Konzepte auch. Es ist hilfreich, als Venue Richtlinien gegen Diskriminierung und Belästigung zu formulieren, MitarbeiterInnen entsprechend zu briefen und eine Antidiskriminierungsklausel in den Arbeitsvertrag der MitarbeiterInnen zu verankern. Grundsätzlich sollte von keiner der mitarbeitenden Personen in Frage gestellt werden, welche Vorfälle dazu führen, dass sich Menschen angegriffen, missachtet, diskriminiert, verletzt, herabgewürdigt oder überfordert fühlen.
Ja, Anna, du hast es gerade schon gesagt, dass eigentlich ein gutes Awareness-Konzept schon das Geschehen vor der Clubtür oder an der Clubtür mitdenkt, dass da eigentlich die Arbeit losgeht. Und ja, durch eine möglichst respektvolle, deeskalative, transparente und dennoch klar bestimmte Türpolitik lässt sich die Atmosphäre im Laden ja stark beeinflussen. Wenn das Türpersonal wirklich in einen engen Austausch geht mit dem Awareness-Team und da auch eben dieser Austausch bestehen bleibt, dann ist es ja in der Lage dazu, Besucher in den entsprechenden Kontext der jeweiligen Veranstaltung nochmal zu erklären und eben auch Hinweise zu geben. Lea von Rausgegangen hat uns in diesem Zusammenhang auf den sehr tollen TikTok-Creator Janus the Bouncer hingewiesen.
Der Mensch, der an der Tür steht vom Sisyphos, macht auf jeden Fall so TikToks die ganze Zeit. Warum habe ich die Person abgelehnt? Wie gehe ich jetzt damit um? Oder wann kommt man auf jeden Fall rein und wann nicht? Und ich meine, der Sisyphos ist eh ein Club, der tendenziell auch bekannt dafür ist, sehr bunt zu sein und irgendwie draußen stattzufinden. Und das fand ich irgendwie toll, weil es genau darum geht, da nicht so ein Geheimnis drum zu machen. Und da stehen nicht irgendwelche fiesen, tätowierten alten Männer vor der Tür und sagen, nein, heute nicht. Sondern da geht es ganz viel um Inklusion und irgendwie um dieses Gespräch darüber, warum das wichtig ist und warum eben bestimmter Habitus in diesem Feierkontext auch wichtig ist, ohne dabei total elitär zu sein.
Im Innern der Venue oder des Festivalgeländes sollte dafür gesorgt sein, dass das Personal alle dunklen Ecken, die im Zweifel Übergriffe begünstigen könnten, regelmäßig abgecheckt werden. Darüber hinaus sollte jede Kulturstätte geschlechtsneutrale Toiletten zur Verfügung stellen und dafür sorgen, dass auf jeder Toilette Tampons und Binden kostenlos zur Verfügung stehen. Um dem Spiking von Drinks vorzubeugen, kann mit verschließbaren bzw. mit durchsichtigen Gläsern, entsprechenden Teststäbchen und vielleicht ja auch Videoüberwachung im Barbereich, Plakate gearbeitet werden, die auf die Problematik hinweisen. Anna, worauf ist in der Ausgestaltung einer möglichst sicheren Venue, wenn wir jetzt mal so an dunkle Ecken und so denken, vielleicht noch zu achten? Was kannst du vielleicht aus der Südpol-Erfahrung auch erzählen?
Ich würde mal kurz auf das Spiking auch eingehen, was du gesagt hast, weil es ist eigentlich selten so, dass wir dieses klassische Bild haben von irgendwer macht irgendwie was in den Drink an der Bar und so. Das heißt, ich würde da ganz viel auf Aufklärung vor allem eben setzen und eine Videoüberwachung im Barbereich wäre jetzt auch nicht meine favorisierte Maßnahme so. Genau, also Information, auch da wieder Kommunikation, was Dominik auch gesagt hat, das ist eigentlich, würde ich sagen, so das A und O. Und genau, ansonsten räumlich finde ich noch ganz wichtig, dass für einen Rückzugsraum gesorgt wird. Das heißt, dass Menschen die Möglichkeit haben, sehr schnell aus überfordernden Situationen irgendwie rauszukommen und dann eben in einen ruhigen Bereich geführt zu werden, wo sie die Möglichkeit haben, sich zu regulieren und wieder handlungsfähig zu werden. Genau, und ansonsten habt ihr schon ganz viele schlaue Sachen gesagt.
Ja, ich finde tatsächlich, wenn ich mir das so anhöre, was ihr erzählt, ist es einfach so wahnsinnig traurig, dass es überhaupt nötig ist, das mitzudenken. Ne? Aber tatsächlich sind ja diese Rückzugsräume, die du erwähnt hast, was es in letzter Zeit von immer mehr Veranstaltungsorten auch gibt, wo sich eben Betroffene von übergriffigem Verhalten oder Menschen, die eine Auszeit auch einfach brauchen vom Trubel, zurückziehen können. Und um solche Räume ging es tatsächlich auch im Gespräch mit Lea Bullmann. Da werden wir auch wieder beim Thema Ausgehverhalten der Gen Z angelangt.
Ich habe mit einer ehemaligen Kollegin gesprochen, die hat so Azubis einen Kurs gegeben, selbst eine Party zu organisieren. Und die waren alle so 17, 18 und ich erzähle das jetzt nur nach. Und die hatten den Abend in Hannover quasi geplant, ging es darum, in einer Venue eine Party zu veranstalten. Und die waren halt so, boah ja, also wir waren alle noch nie auf einer Party, ich habe keine Ahnung. Und wenn man halt noch nie auf einer, wenn wir jetzt auch gerade so Elektro-Techno-Partys nehmen, wie ziehe ich mich an, wie gebe ich mich, wie bin ich da an der Tür, wo verhalte ich mich in diesem Club und das sind alles so Mythen oder das wurde einem so anerzogen, auch als ich jung war und feiern gegangen bin, da hast du zu stehen, da hast du dich aufzuhalten. Und die waren so, weißt du, was ich machen will? Ich will eine Puzzle-Ecke. Ich will einen Ort, da soll es ruhig sein, da soll keine Musik laufen, da darf nicht geraucht werden und da wollen wir puzzeln, weil uns das zu viel ist. Das ist zu laut und das ist so exzessiv. Und ich fand dieses Beispiel, ich dachte erst so, oh Gott, die wollen puzzeln auf einer Party. In dieser Irrenwelt, in der ich sozialisiert wurde, ging es dann natürlich überhaupt nicht um Puzzeln. Aber da dachte ich dann halt wirklich wieder so, wie toll ist das, diesen Moment der Ruhe zu haben und so ganz anders da drauf zu gucken. Und sollen bitte alle jungen Leute auf jeder Party puzzeln und nicht rauchen. Ich verurteile das nicht, ich finde das ganz toll.
Ich liebe Puzzeln, große Gefühle.
Ich auch.
Ja, ey. Also ich würde auf die Party gehen. Vielleicht aber nochmal zum Thema Awareness zurück. Da gibt's ja inzwischen auch wirklich gute Ratgeber, an denen sich VeranstalterInnen orientieren können, auch wenn sie vielleicht noch nicht so viele Berührungspunkte mit dem Thema haben. In den Shownotes haben wir euch auf jeden Fall die Awareness-Standards, die im Club der Zukunft hoffentlich verpflichtend sind, mal verlinkt. Überhaupt gibt es da ganz, ganz tolle Programme. Anna, auch ihr habt mit dem Clubkombinat da was gestartet, nämlich das Weiterbildungs- und Vernetzungsprogramm To Be Aware. Damit macht ihr Clubs Fortbildungsangebote. Erzähl doch mal dazu, was hältst du von der Idee, Awareness-Teams künftig vielleicht auch im öffentlichen Raum des Nachtlebens einzusetzen?
Ja, das ist meine zweite Lieblingsfrage heute. Wir haben TBA, To Be Aware, da haben wir in den letzten 2 Jahren schon Hamburger Clubs so Pilot geschult sozusagen, so eine Pilotschulung mit denen durchgeführt und auch eine bundesweite Bestandsaufnahme gemacht. Was gibt es denn eigentlich in den Live-Musikspielstätten in Deutschland an Schutzmaßnahmen gegen Gewalt und Diskriminierung? Und haben da eben mal genauer hingeschaut und haben auch einen bundesweiten Fachaustausch gemacht letzten Herbst dazu, wo von Wien bis Kiel echt ganz viele Akteure und Akteurinnen dabei waren, die sich in dem Bereich engagieren. Und das ist eben ganz toll, voneinander zu lernen und auch nicht immer das Rad neu zu erfinden. So, wir müssen in diesem ganzen prekären Bereich, in dem wir sind, und es sind halt vor allem marginalisierte Gruppen, die sich da engagieren, müssen wir besonders darauf achten, ressourcenschonend miteinander also umzugehen und eben sich auch Good Practices von den anderen abzugucken und anzunehmen, anzupassen und zu schauen und eben nicht alles neu zu erfinden. Und jetzt in diesem Jahr widmen wir uns tatsächlich dem öffentlichen Raum und werden hier direkt direkt vor der Haustür quasi, direkt auf dem Reeperbahn-Festivalgelände. Am Spielbudenplatz werden wir jetzt im Sommer, im Juni und im Juli einen Container aufstellen, der sich eben mit der Thematik Gewalt und Diskriminierung im öffentlichen Raum beschäftigt, weil wir sagen, wer sich für ein sicheres Nachtleben einsetzt, also für sichere Räume, muss sich auch mit dem öffentlichen Raum und den Wegen dahin beschäftigen. Und genau da wollen wir schauen, wie kann denn ein Schutzkonzept für ein Ausgehviertel wie St. Pauli aussehen? Also was braucht es eigentlich alles, dass wir in 2-3 Jahren vielleicht auch mehr, weniger auch. Was braucht es, dass wir ein Konzept haben, um diesen Ort, diesen Kulturort, dieses Ausgehviertel möglichst sicher für möglichst viele Menschen zu machen? Und genau da schauen wir mal. Und die Frage war ja aber auch Awareness-Teams im öffentlichen Raum. Genau, es gibt da schon eben einige Projekte, Mauerpark zum Beispiel. Hannover hat auch ähnliche Sachen. Da geht es dann eher um Konfliktmanagement. Und ja, ich glaube, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Idee, insgesamt zu schauen, wie können Schutzmaßnahmen für den öffentlichen Raum aussehen. Und an manchen Orten sind es vielleicht Awareness-Teams.
Ja, ich habe auch einen Artikel gelesen, in dem eben stand, dass die Stadt Wien damit wohl gerade sehr gute Erfahrungen macht in den letzten Monaten.
Ja, Wien ist da tatsächlich ziemlich in der Vorreiterrolle, was den deutschsprachigen Raum angeht. Es gibt da jetzt ganz klare gesetzliche Regeln, dass eben Awareness-Konzepte ab einer Größe von so und so viel Besuchenden und wenn Alkohol und nach 21 Uhr oder so, also die haben da sehr klare Kategorien schon eingeführt und da müssen jetzt Awareness-Konzepte eingesetzt werden und das ist spannend. Hamburg übrigens hat in der Senatsstrategie für Gewaltschutz das auch drinstehen als Empfehlung für Großveranstaltungen. Deswegen werden wir auch in den nächsten paar Tagen, Wochen, Handlungsempfehlungen für eben Schutzmaßnahmen gegen Gewalt und Diskriminierung für Veranstaltende veröffentlichen. Genau, die Awareness-Standards hast du ja auch schon genannt. Es gibt da schon ganz tolle Tipps.
Danke, super. Ich glaube, was wir gerade so mal zusammenfassen können an der Stelle ist, dass sich VeranstalterInnen eben der eigenen Denklücken auch bewusst werden müssen im Kontext Inklusion. Deshalb irgendwie auch schön, dass es so Weiterbildungsprogramme gibt und dergleichen. Ja, das gilt eben insbesondere auch für den Sektor Barrierefreiheit, auf dem unsere Branche noch sehr, sehr große Lücken aufweist. Es geht schon damit los, dass die bloße physische Zugänglichkeit für RollstuhlfahrerInnen in etliche Venues keinesfalls garantiert ist. Rampen, bestenfalls eben auch hinter der Bühne oder am FOH, breite Eingänge, barrierefreie Türschwellen, Rollstuhlpodeste oder Plattformen mit guter Sicht und behindertengerechte Toiletten wären hier ein guter Anfang. Der Gesetzgeber sollte natürlich solche Projekte bestenfalls mitfördern, statt auf regularischer Ebene dann irgendwie noch Steine in den Weg zu legen. Auch davon gibt es tatsächlich leider recht viele Beispiele. Ganz grundsätzlich gilt, Behinderungen und damit einhergehende Bedürfnisse sind so individuell wie die Menschen, die sie haben. Eine gewisse Flexibilität und Anpassungsbereitschaft seitens des Personals sollte das Mindeste sein. Nur so kann speziell Menschen mit unsichtbaren Behinderungen auch konsequent entgegengekommen werden.
Ja, Menschen mit Behinderung sollte es ja ganz selbstverständlich eigentlich ermöglicht werden, auch Begleitpersonen und Assistenzhunde bestenfalls kostenlos zu Veranstaltungen mitzubringen. Veranstaltungswebsites und das Kommunikationsmaterial vor Ort, das sollte in barrierefreier Fassung vorhanden sein. Das ist hilfreich, zum Beispiel Beschilderungen großgedruckt und in guter, kontrastreicher, serifenloser Lesbarkeit zur Verfügung zu stellen und genau dasselbe mit tastbaren Orientierungshilfen. Es sollte Kennzeichnungen zur optimalen Kanaleinstellung von Hörapparaten geben. Das sind so ganz kleine Details. Ne? Und im Club der Zukunft werden selbstverständlich auch GebärdendolmetscherInnen und Audiodeskriptionsdienste für Menschen mit Sehbehinderungen bereitgestellt.
Ja, und selbstverständlich wird das Personal entsprechend geschult. Auf dem Weg der Umsetzung all dieser Punkte braucht es natürlich die entsprechenden Mittel und ja die nötige offen kommunizierte Transparenz. Wie inklusiv kann meine Party überhaupt sein? Um herauszufinden, wie barrierefrei die eigene Venue ist, kann außerdem eine Bedürfnisumfrage bei Gästen und Belegschaft helfen. Außerdem besteht die Chance, die bundesweit agierende Initiative Barrierefrei Feiern in die eigene Veranstaltung zu integrieren. Sie berät und begleitet Festivals, Kulturbetriebe, Kommunen, Kollektive, Vereine und Verbände bei der Entwicklung inklusiver Kulturstrategien. Und vielleicht ein letzter Tipp, es lohnt sich ein Blick in das vom Netzwerk Revelant herausgegebene Glossar Inclusion in Live Music, The Right Words to Build It zu werfen. Wir haben es euch in den Shownotes verlinkt. Bevor wir in den nächsten Block übergehen, hat Dominik von Barry's hier noch einen sehr wichtigen Take parat.
Wenn man sagt, man möchte einen Safer Space oder eine inklusive Partyreihe gestalten, dann muss man sich bewusst machen, dass das nicht allein mit dem einmaligen Schreiben von einem Code of Conduct und dem Engagieren von einem Awareness-Team erledigt ist, sondern dass das ein fortlaufender Prozess ist, in dem man sich und sein Team immer wieder hinterfragen muss und auch gegebenenfalls Dinge anpassen muss. Zeiten ändern sich und so verändern sich vielleicht auch Haltungen zu Dingen oder Umgangsweisen mit Dingen. Und da sollte man am Ball bleiben. Und man sollte sich auch Fehler eingestehen können und die eben auch im Team transparent besprechen. Das ist voll in Ordnung. Fehler machen wir alle. Fehler passieren, aus Fehlern lernen wir. Und wir machen weiter und wir werden besser. Und ganz klar, Eingeständnisse machen ist super wichtig. Also wie inklusiv kann meine Party sein? Inklusivität ist ein breites Feld. Und was kann ich mit den Mitteln, die ich habe und mit den Räumlichkeiten, Örtlichkeiten überhaupt leisten? Und auch da ist es wichtig, eine Transparenz zu schaffen.
Ja, eine offene Kulturlandschaft sollte im Best Case ja für alle Menschen verfügbar sein, auch für die mit begrenzten finanziellen Mitteln. Das Thema haben wir vorhin schon kurz angeschnitten. Im Zuge der eingangs besprochenen allgemeinen Verteuerung in unserer Welt drohen Eintritts-, Getränkepreise und so weiter aktuell ins wirklich Unermessliche zu steigen. Und Ausflüge ins Nachtleben werden zum Luxus, wenn man da an das Festivalwochenende denkt oder so Geschichten wie Dynamic Pricing. Darüber müssen wir gar nicht erst reden. Gleichzeitig dürfen die Venues natürlich auch nicht am finanziellen Druck zugrunde gehen. Die können das ja auch nicht ausgleichen. Es braucht also dringend neue, flexiblere und gleichzeitig eben auch inklusivere Einnahmemodelle. Und auch da haben wir Dominik mal nach Inspiration gefragt.
Wir haben immer versucht, unsere Preise so niedrig wie möglich zu halten und haben zusätzlich auch immer ein Kontingent für Menschen aufgemacht mit einem geringeren Einkommen, also Solidaritätstickets und Lower-Price-Tickets angeboten. Aber auch das löst die Tatsache und das Problem nicht, dass Clubkultur heute ein Luxus geworden ist, den sich immer weniger Menschen leisten können.
Ja, das stimmt. Und das Modell Soli-Ticket ist immerhin ein guter Ansatz und wird wie das Zahl-so-viel-wie-du-willst-Modell vielerorts auch schon praktiziert. Wichtig ist nur, dass Venues, Clubs und Festivals im Vorlauf vor Veranstaltungen auch klar und öffentlichkeitswirksam kommunizieren, dass es ein entsprechendes Kontingent gibt. Wo soll sich dann zum Beispiel eine Person melden, die an so einem Soli-Ticket interessiert ist? Und das Prinzip funktioniert auch nur, wenn es nicht ausgenutzt wird und bestenfalls sogar durch Spenden ausgeglichen wird. In den letzten Jahren haben viele Venues und Festivals gute Erfahrungen mit solchen Ausgleichsmodellen gemacht. Wer mehr hat, legt mehr in die Kasse als nötig. Wer wenig hat, kann für weniger am Event teilnehmen. Die Breminale zum Beispiel hat letztes Jahr mit einem symbolischen Vorverkauf gearbeitet. Leute konnten freiwillig Eintritt für ein frei zugängliches Festival bezahlen und haben im Gegenzug ein kleines Überraschungspaket bekommen.
Ebenfalls bewährt haben sich flexible Konzertkarten. Sie garantieren Veranstaltungsorten eine flexiblere Planbarkeit. Die KOHI in Karlsruhe praktiziert ein Mitgliedschaftsmodell. Das Conne Island in Leipzig verkauft Jahreskarten. Das About Blank in Berlin hat sogar kürzlich so eine goldene Clubkarte angeboten, die KäuferInnen lebenslänglich freien Eintritt garantiert. Ja, und auch der Südpol hat sich was ausgedacht. Sehr schönes kreatives Modell, eine eigene Soli-Währung. Die Nice-Währung wurde an den Start gebracht. Erzähl mal, Anna, was ging da ab bei euch?
Ja, ich musste gerade bei Karlsruhe, oder wo war das, wo die Leute freiwillig gezahlt haben für ein kostenfreies Festival.
Breminale, ja.
Genau, Breminale, genau. So ist es bei uns mit der Nice-Währung eigentlich auch. Also du kaufst diesen Nice, diesen Shitcoin, diesen whatever, und bekommst dafür nichts außer ein JPEG. Also eigentlich ist es einfach eine Satire auf diese ganze Kryptowährung-Geschichte. Und genau, mit dem Nice kannst du dir nichts kaufen. Es hat keinen Gegenwert außer den Erhalt des ewigen Nice, des Südpols. Und genau, also die Idee eben, Spendenabos anzubieten. Das gibt es ja in anderen Bereichen schon lange. Also wenn man auf so Modelle wie Patreon oder sowas guckt. Ey, alle Museen haben Fördervereine, ja? Die machen es uns eigentlich vor, also...
Stimmt, ja voll. Ebenfalls interessant sind so Kulturabo-Modelle wie Abundo. Das ist so ein Abo-Service, der einem gegen einen monatlichen Beitrag, ich glaube, da gibt es dann so verschiedene Beitragsstufen, Zugang zu etlichen Kulturveranstaltungen in der jeweiligen Stadt ermöglicht. Wer Mitglied ist, darf pro Tag eine Veranstaltung besuchen. Eigentlich ganz cool, ja.
Ja. Dazu wurde ja in letzter Zeit vielerorts mit dem Konzept eintrittsfreie Party experimentiert. Anfang 2025 gab es zum Beispiel die Community Nights im Dortmunder Tresor West. Zu Gratisveranstaltungen mit vorher unveröffentlichtem DJ-Line-Up, da sind sehr viele Menschen gekommen. Der Impuls, so eine Partyreihe zu starten, die könnte auch auf einen aktuellen Trend zurückzuführen sein. Das Szenemagazin The Club Map meldete im Oktober 2024, dass illegale oder besser gesagt illegalisierte Raves an geheimen Orten, zu denen dann ausschließlich über Mundpropaganda und verschlüsselte Nachrichten eingeladen wird, wirklich ein bemerkenswertes Comeback verzeichnet wird in Deutschland und UK. Also das wird einfach wieder viel beliebter. Mhm. Und Lea von Rausgegangen beobachtet diese Entwicklung schon seit einer ganzen Weile und schreibt sie sehr eindeutig der Gen Z zu.
Die haben dieses Konzept von Free Open Air Raves und diese ganzen Seiten umsonst und draußen war halt auch während Corona so das Ding. Und wir kategorisieren da auch voll oft beispielsweise jetzt 1. Mai in Raves, die sind kostenlos, da kannst du einfach hingehen, und Raves, die kosten Eintritt, und wenn ja, wie viel. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen verpackt in eine Gen Z-artige Sprache, in Videoformate, funktioniert das total gut.
Einerseits sind derartige Umsonst- und Draußenpartys sicherlich eine Reaktion auf die steigenden Eintrittspreise an Clubtüren. Andererseits scheint genau dieses Veranstaltungsformat im gesamten Vibe den Bedürfnissen der Gen Z zu entsprechen.
Ja, apropos Bedürfnisse der Gen Z, Lea von Rausgegangen ist der festen Überzeugung, dass Tagesfestivals die Festivals der Zukunft sind.
Und ich glaube, in diesen Party-Kontexten finde ich es halt sehr interessant, dass es ganz viele jetzt so Day-Festivals gibt. Ich glaube, das ist noch so etwas, was ich auch, wenn man so sich die Events der Zukunft angucken möchte oder wie das so aussieht, wollen viele Leute ganz viel auf einmal. Und deswegen, die wollen aber nicht mehr auf ein Festival fahren für 4 Tage und dafür 200 Euro bezahlen oder mehr, sondern die wollen das halt in der Stadt, die wollen zu Hause schlafen, aber die wollen trotzdem ihre 16 Acts sehen. Und ich glaube, für ein Event der Zukunft werden sehr viele Räume und sehr viele Bühnen gebraucht. Und ich glaube, das sieht man jetzt an Events wie Brunch, die nach Berlin kommen, die ja quasi in der Zitadelle Spandau jeweils 3 DJs oder 4 an einem Tag auftreten lassen. So Tagesfestivals, die einfach stattfinden innerhalb von Berlin jetzt zum Beispiel auch. Und beispielsweise gibt es das Home Again Festival im RSO. Das sind 5 Tage jetzt über Pfingsten oder sowas, glaube ich. Und da sind krasse DJs, die halt einen Tag lang spielen. Und dann kann man sich halt entweder für alle Tage ein Ticket kaufen, für die einzelnen Tage Tickets kaufen. Das finde ich auch ein interessantes Phänomen.
Ja, klingt an sich plausibel, oder? Was dieser Tage spannenderweise auch extrem gut angenommen wird, sind Musikveranstaltungen mit Überraschungs-Line-Up. Das hatten wir gerade schon kurz. Das Team von Rausgegangen veranstaltet zum Beispiel die sogenannten Geheimkonzerte, die wirklich sehr gut angenommen werden. Bis zum Start der Show werden die auftretenden Artists komplett geheim gehalten. Und auch die Location bleibt bis kurz vor Beginn der Veranstaltung geheim.
Und dass es eben nicht um Namen geht, nicht um die krasseste Venue, die größte Venue, die kleinste Venue, sondern es geht darum, sehr gute Konzerte in sehr guten Locations zu erleben und mal loszulassen vom Konzept, ich bestimme alles, was ich tue. Weil A, bestimmt das der Algorithmus eh, und B, ist es vielleicht auch mal gut, Kontrolle loszulassen. Und da haben wir halt den Vorteil mit rausgegangen, dass wir als Plattform Inhalte kuratieren und empfehlen und die Leute checken halt, ah ja, die stehen für was, die haben eine Haltung, damit kann ich rechnen, das könnte mich erwarten. Also man grenzt das, glaube ich, schon als Plattform oder wenn man halt rausgegangen kennt, ein.
Viele junge Menschen scheinen also einen Drang nach Ausbruch zu haben aus den Mustern, die ihnen der Algorithmus vorgibt. Sie scheinen sehr bewusst nach möglichst analogen Erlebnissen und einem gewissen Abenteuerfaktor zu suchen, nach Unerwartbarkeit, nach Echtheit, auch wenn das irgendwie schmalzig klingt. Ein zukunftsweisendes Konzept, das genau diese Aspekte in den Fokus nimmt, liefert seit 2023 die inzwischen deutschlandweit bekannte Berliner Hip-Hop-Konzertreihe Unreleased. Sie findet einmal monatlich, immer an einem Mittwochabend statt und hat sich inzwischen in den Festsaal Kreuzberg eingemietet und ist seit wirklich 24 Shows permanent ausverkauft. Wir haben den Rapper Frustra, er ist einer der Gründer und Veranstalter der Reihe, kontaktiert und uns von ihm die Unreleased Magie erklären lassen.
Also Unreleased ist eine Hip-Hop-Veranstaltungsreihe aus Berlin mit einem besonderen Konzept. Bei uns treten nämlich pro Abend etwa 10 Artists auf, unangekündigt, und jeder spielt 2 bis 3 Songs. Mindestens einer davon ist unveröffentlicht. Dazu kommt noch, dass die Handykameras abgeklebt werden. Das heißt, keine Videos, keine Ablenkung. Es geht wirklich nur um den Moment, um die Musik und um all das, was zwischen Bühne und Publikum passiert.
Ja, das klingt ja eigentlich erstmal ziemlich altmodisch, aber es funktioniert. Die Unreleased Crowd scheint es geradezu zu genießen, dass sie mal Pause hat vom Handy.
Wir bekommen immer wieder das Feedback, wie befreiend es ist, wenn das Smartphone in der Tasche bleibt und die Menschen, die bei uns sind, richtig im Moment sein können, ohne abgelenkt zu werden. Ich glaube, viele da draußen sehen sich nach diesen echten Momenten, gerade in dieser sehr digitalisierten Welt.
Ja, ein weiteres Merkmal, das Unreleased ja auch auszeichnet und leider kein Hip-Hop-Standard ist, ist ein geschlechterparitätisches Line-Up. Frustra hat uns erzählt, dass ein diverses und weniger testosteron-dominiertes Booking eigentlich gar nicht so unmöglich ist, wie viele behaupten. Man muss es nur umsetzen wollen.
Es gibt so viele krasse Flinter-Artists da draußen. Man muss sich halt nur die Mühe machen, genau hinzuschauen. Und ich glaube, diesen Anspruch haben wir uns seit der ersten Show ganz bewusst gesetzt. Wir glauben, Vielfalt auf der Bühne macht jede Show einfach stärker und das merkt auch das Publikum.
Wir halten fest, Veranstaltungen, die in einem starken Kontrast zum durchdigitalisierten Alltag stehen, erfreuen sich in Deutschland immer größerer Beliebtheit. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Selbstverständlich erschließen sich auch auf dem digitalen Feld quasi andauernd neue, innovative Eventkonzepte, die in der Zukunft eine immer bedeutendere Rolle spielen werden.
Ja, wir erinnern uns, in der Corona-Zeit haben sich etliche Clubs und Venues aus der Not heraus an Livestream-Modellen versucht. 61% der für die Studie Live Music Venues and Clubs in Europe Face Rising Cost Amid Pandemic Recovery befragten Läden haben im Jahr 2020 Online-Musikveranstaltungen organisiert. In 2022, als langsam wieder Präsenzveranstaltungen stattfinden konnten, waren es dann nur noch 22%. Das zeigt, dass das Konzept des simplen Livestream-Konzerts bisher nicht ultimativ gezündet hat. Viele KünstlerInnen beklagten damals das Defizit an unmittelbarem Feedback durch das Publikum, während dem Publikum immer recht schnell langweilig geworden ist. Anna, habt ihr damals im Südpol experimentiert mit derartigen Livestream-Events und was waren so eure Erfahrungen, falls?
Ja, natürlich haben wir da auch mitgemacht. Okay. Irgendwie aus impulsivem Aktionismus hatte ich auch mit ein paar anderen Kollegen den Club Forward gegründet als digitalen Club der Zukunft, so bla. Bin da relativ schnell wieder raus. Den gibt's auch nicht mehr. Also genau. Ja, ich würde es bezeichnen, es war irgendwie kurz ein mittelmäßiger Spaß, aber gebracht hat es eigentlich nichts außer ein bisschen Beschäftigung und ein bisschen Unterhaltung. Aber die Beschäftigung war sehr, sehr wichtig in der Zeit. Also ich glaube, es war sehr wichtig für die Systeme in Gang zu bleiben und eben weiterhin das zu machen, wofür sie da sind, nämlich Live-Musik zu den Leuten zu bringen. Und deswegen glaube ich, es war so selbsterhaltungsmäßig schon sehr ein wichtiger Teil der Pandemie.
Mhm. Und trotzdem haben sich, glaube ich, also ist so meine Beobachtung, nachhaltig eher so diese Livestream plus X Konzepte. Ich denke da an so ein Format Chat with a DJ, moderiert von einer guten Bekannten von mir, Josef Miller. Da spielen immer so DJs so Live-Sets in einem recht aufwendigen Setup, weil so Visuals individuell animiert werden. Und das wird ganz gut angenommen tatsächlich. Auf Twitch läuft das.
Ja, ein Modell der Zukunft könnten natürlich auch hybride Konzerte und Sets sein. Also Veranstaltungen, die sowohl live als auch virtuell stattfinden. Eine gewisse Zahl an Menschen ist dann beim Live-Event anwesend und feiert dort. Und parallel dazu können theoretisch abertausende ZuschauerInnen die Show auch von einem beliebigen Ort aus mitschauen und dann zu Hause tanzen zum Beispiel. Ebenfalls spannend sind Hologrammkonzerte, das macht immer natürlich große Schlagzeilen, bei denen sich ein Publikum aus Fleisch und Blut dann vor einer Bühne versammelt und ihre Lieblingsband aber nur virtuell das Konzert spielt, ohne anwesend sein zu müssen.
bekanntestes Beispiel aktuell wahrscheinlich ABBA, die eben dieses Modell sehr erfolgreich praktizieren und eigens dafür gebaut eben in London eine Konzertarena haben. In Belgien entsteht gerade die Corda Arena. Das ist eine riesige Venue, die explizit auf immersive und Hologramm-Live-Shows ausgerichtet sein wird und da eben Dinge ermöglichen wird, die aktuell so noch nicht möglich sind. Und dann wären da noch die rein virtuellen Konzerte, Partys, Festivals. Das hat es im internationalen Bereich schon mehrfach gegeben. Zum Beispiel das Tomorrowland 2020. Das hat ein Festivalerlebnis in 3D gesetzt, auf dem neben Konzerten auch Webinare stattgefunden haben. Einen echten Hype haben aktuell tatsächlich schon so In-Game-Shows. Das Prinzip ist dabei relativ einfach. Da treten MusikerInnen als Avatare auf in der digitalen Welt und GamerInnen können selber in Avatargestalt dabei sein. Es geht also währenddessen nicht nur um die Musik selbst, sondern auch um eine spektakuläre Inszenierung, die die Songs und das Game, in dem dieses Konzert dann stattfindet, miteinander verschmelzen lassen.
Ja, und logischerweise entfallen hier für alle Beteiligten Logistik und Reisekosten, die ja so ein klassisches Konzert verursachen. Billie Eilish, Metallica, Ariana Grande sind bereits im Online-Spiel Fortnite aufgetreten, sowie auch Travis Scott, dessen 5 In-Game-Shows von sage und schreibe 27,7 Millionen UserInnen digital besucht wurden.
Davon können die Venues nur träumen, ne? 27,7 Millionen UserInnen.
Ja, genau. Hier zeigt sich halt wirklich ein großer Vorteil der Metaverse-Konzerte. Es gibt keine Sitzplatzanzahl, die man überschreiten kann. So. Und es können sogar längst verstorbene Artists zum Leben erweckt werden. So standen in jüngster Vergangenheit Avatare von The Notorious B.I.G. oder Juice WRLD auf so Cyberbühnen. Ob irgendwann auch kleinere Artists und ja letztendlich auch kleinere Venues von Konzepten wie diesen profitieren können, bleibt natürlich abzuwarten. Ich war vor ungefähr 2 Jahren für eine Recherche selbst mal auf so einer imaginären Deutschrap-Party im TXT-Metaverse. Da bin ich mit so einem Avatar dann durch so eine verwinkelte, ganz farbenfrohe 3D-Welt geschlendert. Gab so eine virtuelle Bar, man konnte auch so chatten mit anderen.
Hat geschmeckt?
Hat sehr gut geschmeckt, genau. Ja, hat sich einerseits alles sehr gemütlich angefühlt, aber es war natürlich kein mit dem Nachtleben vergleichbares Erlebnis. Ich saß halt auch einfach auf der Couch, so, ne? Kann schon sein, dass wir eines Tages wirklich nur noch die VR-Brille aufsetzen müssen und dann so unsere Lieblingsband per Hologramm in unser Wohnzimmer beamen können. Mag ein schöner Gedanke sein, aber ich weiß jetzt schon, dass ich das echte Konzert mit der echten Begegnung und so trotzdem immer vorziehen werde. Und mit dieser Millennial-Position bin ich zum Glück nicht alleine. Lea Bohlmann nochmal mit einem Take.
Wir haben auch so einen Spruch, den drucken wir immer auf Plakate, der heißt, die Realität hat die geilste Grafik. Ich glaube, das darf man, und das ist eine Position, die ich auf jeden Fall vertrete, niemals unterschätzen. Ich glaube, dieser Live-Charakter ist unheimlich wichtig und ich glaube, das ist das, wo wir und ich ganz fest daran glauben, dass es mich zumindest irgendwie zu einem besseren Menschen macht, weil da sind KünstlerInnen, die stellen sich auf eine Bühne, die erzählen eine Geschichte, die verstehen die Welt vielleicht genauso wenig wie ich, aber in dem Moment, wo ich mit 700 bis 7000 Leuten teilweise vor dieser Bühne stehe und wir vielleicht alle mal still sind, haben wir ganz viel gemeinsam, obwohl wir so unterschiedlich sind. Und das habe ich noch nie digital erlebt. Und das war ausschließlich in einem Live-Erlebnis und Kontext.
Die Live-Musik- und Clubkulturlandschaft ist ein elementarer und schützenswerter Bestandteil unserer Gesellschaft. Da sind wir uns einig. Um dies zu bleiben und auch in Zukunft ein relevanter Teil der Identitätsfindung junger Menschen zu sein, muss es ihr allerdings gelingen, sich stetig weiterzuentwickeln. Ein Experimentierraum, ein Utopielab, ein innovatives, demokratisches und inklusives Feld zu sein. Um nachhaltige Lösungen zu erzielen, müssen die historisch gewachsenen Grenzen zwischen Hoch- und Popkultur verhandelbar sein und im Zweifel auch neu definiert werden dürfen. Dazu zählt beispielsweise, dass Clubs endlich konsequent als Kulturstätten anerkannt werden, die Installation von NachtbürgermeisterInnen eben Wirklichkeit wird, weil das könnte parallel dazu helfen, dass eben das Bürokratiemonstrum, was nach wie vor Alltag ist im Clubleben, dass das endlich gezähmt wird. Dass VeranstalterInnen, AnwohnerInnen, PolitikerInnen öfter an einen Tisch gebracht werden, um eben diese ganzen Fragezeichen, die aktuell bestehen, auch gelöst werden können. Die Live-Musik und Clubkultur braucht neue Veranstaltungsformate, und zwar im analogen wie im digitalen Raum. Parallel dazu muss es ihr aber auch gelingen, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen ästhetischer, ökonomischer und sozialer Dimension herzustellen. Um der Letztgenannten gerecht zu werden, müssen ernst gemeinte Awareness-Konzepte und barrierefreie Spaces zu einem essentiellen Zahnrad der Branche werden. Es gilt, für Diversität vor, auf und hinter der Bühne zu sorgen. Die entsprechenden Konzepte liegen längst vor. Und auch hierzu ein letztes Mal Dominik.
Mein Club der Zukunft wäre im Idealfall ein diskriminierungsfreier Raum, zu dem alle Menschen Zugang finden können, unabhängig von Sexualität, Gender, Herkunft, gesellschaftlichem Status etc. Und das sollte auch gesetzlich geregelt sein.
Ja, Anna, jetzt sind wir fast durch. Was sind deine abschließenden Worte zu diesem Riesendiskurs? Und wie sieht in deiner Vorstellung, wenn du so kurz in die Traumwelt übergehst, dein Club der Zukunft aus?
Ja, Riesendiskurs. Ich glaube, abschließende Worte kann es da gar nicht geben, sondern es ist ja alles eben in einem sehr komplexen Prozess, wo es viele Stellschrauben zu stellen geht. Und ich glaube, das machen wir ganz gut. Und mein Club der Zukunft, ich weiß nicht, ich werde alt. Ich finde, dass unser Laden super ist.
Ja.
Und ich möchte auch nicht im Digitalen was erleben. Aber das sage ich jetzt. Wer weiß, wir sagen in 10 Jahren vielleicht auch was anderes. Und dann treffen wir uns bei dir auf dem Sofa wieder. Also schauen wir mal. Auf jeden Fall, Musik wird es immer geben. Das steht fest.
Alles endet, aber nie die Musik.
Ja, zum Abschluss haben wir immer noch so eine Lieblingskategorie, nämlich Entwicklungen, die Hoffnung machen. Und wenn wir denn eine Person haben als Studiogast, dann überlassen wir diese Kategorie gerne, in dem Falle jetzt dir, liebe Anna. Was hast du uns denn mitgebracht für eine Entwicklung?
Ja, ich habe mich so gefreut, dass ihr das macht mit so Good News am Ende. Ich wünsche mir, die Tagesschau führt das auch ein. Das würde, glaube ich, die Welt verändern. Also, ich bringe die guten Nachrichten mit, dass wir in Hamburg eine Verdreifachung der Clubförderung argumentiert verhandelt haben. Genau, das ist mega gut. Und ich möchte auch aus dem Koalitionsvertrag in Hamburg zitieren, denn der hat wirklich sehr schöne Passagen da drin. Da ist die Rede davon, dass kulturpolitische Verantwortung übernommen wird, dass eben auch, dass denen bewusst ist, dass marktwirtschaftliche Rahmenbedingungen das künstlerische Arbeiten erschweren, dass dafür Lösungen gefunden werden müssen. Die bestehende Clubförderung soll weiter aufgestockt, weiterentwickelt werden. Es sollen Maßnahmen gefördert werden, die den Schallschutz fördern, und der Future-Fonds, unser Nachhaltigkeitsprojekt, wird weitergeführt, und die Entwicklung von Konzepten für ein sicheres Nachtleben wird auch unterstützt. Außerdem bekommen wir in Hamburg eine Open-Air-Konzertfläche, damit die Clubs im Sommerloch dort veranstalten können. Und es wird auch da ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren für Free Open Airs geben. Ich finde, da hat Hamburg wirklich ganz viele tolle Sachen sich auf die Fahne geschrieben. Und jetzt ist es unser Job, sie daran jeweils zu erinnern, dass wir das eben auch wirklich als Ergebnisse kriegen. Und das bringe ich dann beim nächsten Mal mit. Die Ergebnisse.
Lieben wir.
Ja, lieben wir. Diese Stadt wird immer noch attraktiver. Es ist der Wahnsinn. Das war's mit der 9. Folge von Reeperbahn Festival Deep Dive. Danke, Leute, ihr da draußen, dass ihr dran geblieben seid, bis jetzt durchgehört habt. Wir freuen uns natürlich wie immer sehr über euer Feedback und Nachrichten auf den Social-Media-Kanälen des Reeperbahn Festivals. Ihr könnt uns auch Mails schreiben an deepdive@reeperbahnfestival.com. Vielen Dank an all unsere O-TongeberInnen und natürlich an dich, liebe Anna. Danke für deinen tollen Input. Ja, und auch ganz explizit danke an Lou Böhm und Michi Götting, mit denen ich jetzt im Voraus dieser Recherche Hintergrundgespräche führen durfte, die sehr hilfreich waren. Danke an Hajo, den ich hier durch die Scheibe beobachte. Und natürlich am allermeisten vielen, vielen lieben Dank, liebe Lina, dass wir sie wieder zusammengewuppt haben. Hat großen Spaß gemacht.
Ja, alle Tage wieder. Es war wunderschön. Danke, Alex. Ja, Reeperbahn Festival Deep Dive ist ein Podcast der RBX GmbH. Redaktion und Recherche, Alex Barbian und Lina Burghausen. Produktion, Produktdesign und Vermarktung, Christina Schäfers, Luisa Blotzki, Lou Böhm und Michael Götting. Studio German Wahnsinn, mit besonderem Dank an den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Wir hören uns hier ganz bald wieder. Bis dann.
Tschüss.